Yeah, erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Aber weißt du was? Ich bin richtig froh, dass du wieder hier bist und will quasi auch einfach nochmal so erstmal sagen, herzlich willkommen zurück in Berlin und dass du wieder da bist, dass wir jetzt die Kombination auch so haben, quasi viel näher eigentlich beieinander zu sein und das Ganze aufzunehmen.
Obwohl wir heute immer noch online zusammensitzen, aber es wird sich vielleicht auch irgendwann mal wieder ändern.
Mhm. Ist halt so schön einfach darüber, ne? Es ist schon,
klar.
Schon eine entspannte Geschichte so.
Spart man sich halt nochmal den Weg, aber ja, ey, es wird definitiv in den nächsten Wochen und Monaten mal die ein oder andere In-Person-Aufnahme geben, auf jeden Fall, und mal schauen, was da rauskommt.
Bestimmt. Und ich habe mit ihm noch nicht darüber geredet, aber ich denke, ich spreche auch für Leo, wenn ich sage, ja, wir wollen genau solche Gespräche hier wieder haben, persönlich.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und gefühlt so oft, wie wir jetzt schon ohne Leo aufgenommen haben, können wir uns jetzt auch erlauben, für Leo zu sprechen mittlerweile in diesem Podcast.
Genau.
Liebe Grüße an den Mane, der im Urlaub in Palermo verweilt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ne?
Ja, Mann. Wer viel arbeitet, muss auch viel Urlaub machen. Das ist schon wichtig. Oder überhaupt mal Urlaub machen.
Ja, ja.
Genau. Deswegen herzlich willkommen beim Rap-Stammtisch. Es ist Folge 68 und es ist wieder euer, wie kann man das sagen, dynamisches Doppel.
Das David und Torben. Duo.
Ja.
Ja. Es ist, was es ist.
So ist es. Nachdem wir beim letzten Mal den wunderbaren Deo zu Gast hatten und mit ihm über sein neues Album gesprochen haben, was ich auch in der Zwischenzeit nochmal viel gehört habe. Und ja, Mann, Pop the Weasel, ey. Sehr, sehr gut. Ja, sind wir aber heute mal wieder ohne Gast am Start.
Ja, halt wirklich wieder zurückgefahren, aber bin auch wirklich voll happy, dass wir die Folge letztes Mal so durchgezogen haben. War dann doch auch so im Rückblick, ne, diese Frage, wie bist du zu Hip-Hop oder zu Musik generell gekommen, finde ich, hat einen super guten Gesprächsfaden irgendwie aufgemacht, wo wir irgendwie schon, ich sag mal so, auch ein bisschen weiter nach hinten und tiefer gegangen sind als vielleicht andere Leute, die jetzt Formate mit Deo durchgezogen haben. Ja, das war nice. Trotzdem ganz gut, dann so eine Zweierfolge jetzt durchziehen zu können, wo die einzige Vorbereitung ist, bisschen Mucke übers Wochenende zu hören. Ja.
Genau.
Und nicht noch für einen Gast preparen.
Im Nachhinein ist mir noch eine Frage eingefallen, die ich ihm gerne noch gestellt hätte und die noch so richtig in die Tiefe gegangen wäre. Ich hätte ihn gerne noch gefragt, was der krasseste Skateboard-Trick ist, den er kannte, weil er hat ja gesagt, er ist über Skateboard-Videos dahin gekommen.
Kickflip.
Wahrscheinlich Kickflip, wahrscheinlich Trayflip.
Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung von Skaten, daher, ja. Ich kann da nicht weiter mitgehen.
Ja, wir haben schöne Musik in den letzten zwei Wochen gehabt, auf jeden Fall. Auch wenn ich direkt sagen muss, ich habe die erste Woche oder so zwischendrin nach unserer letzten Folge ganz wenig Musik nur gehört, weil ich nochmal so richtig eklig abgetaucht bin. Ich war nochmal so richtig einmal weg und habe mich von der Depression so ein bisschen runterreißen lassen. Und hab mich auch wieder dazu verführen lassen, das Ganze dann zu betäuben. Und deswegen waren dann so Songs wie Drogen von dem neuen Talkie-Album mit Audio 88 und Dendemann, auch wilde Kombination,
ja,
war so ein Song dann auch wieder ganz spannend, den für mich zu hören.
Ja, glaube, sehr, sehr reale Überleitung auf jeden Fall zu diesem Song, weil vor allem, weil daran halt nichts fingiert ist, so alles, was du gerade gesagt hast, halt einfach so echter Kontext.
Ja.
Dameston.
Aber was soll man sagen, ey? Ganz ehrlich, ich sehe es auch in so viel in so vielen Kontexten halt einfach, wie Menschen einfach auf so viel Scheiße in der Welt nicht mehr klarkommen, auf innere Leere nicht mehr klarkommen und es da einfach schön ist, das mit irgendeinem intensiven Gefühl zu füllen. Und ja, das können die Drogen halt manchmal sehr schnell und mit einer schönen Abkürzung einem geben. Wenn man nicht so viel dafür dann bezahlen würde im Endeffekt.
In mehrfacher Hinsicht, ja.
Ja, genau. Nee, tatsächlich, das Weed, was ich rauche, ist auch nicht so super teuer. Also von daher, da habe ich mir noch ein gutes Laster ausgesucht.
Ja, gibt teurere. Aber um auf den Track zurückzukommen, wie du schon meinst, ne, wer hat solche Kombos, hat mich auch durchaus positiv wieder abgeholt. Vor allem, was ich jetzt schon mag, wie sich das abzeichnet, so dann doch diese große Variabilität, die Torkey auf dem Album einfach dadurch erreicht, dass er so Leute aus wirklich den unterschiedlichsten Ecken am Start hat und die eben teilweise auch noch mit kombiniert. Also Audio und Dende sind jetzt, also hätte ich jetzt auch nicht als erstes drauf getippt, so macht schon irgendwo Sinn, wenn man es sich jetzt anhört, aber hätte ich jetzt auch nicht zusammengewürfelt, ansonsten, wenn ich so Auswahl aus, was ich 20 Leuten gehabt hätte, hier stelle so Doppelfeatures zusammen und auch sehr unterschiedliche Herangehensweise irgendwie an den Track, ne?
Mhm. Also sowieso auch über welche Drogen, wie sie über diese Drogen reden, ja, auch schon spannend. Ich fand's super lustig, irgendwie Dennemann wieder zu hören und so zu hören, wie was er so für einen Stil hat, weil ich den fast schon wieder vergessen hatte. So, ist ja auch super komplex und reimtechnisch halt ja auch sau anspruchsvoll eigentlich.
Ja, klar. Aber guter Punkt, ne? Also man hat ja eigentlich ewig nichts mehr von Dendemann gehört. Das ist eigentlich, ja, darf man nicht vergessen, letztes Album 2019, Da nicht für, das war ja schon so ein Dendemann-Comeback-Album. Aha. Das war ja noch nach dieser Phase, wo er hier beim Neo-Magazin,
also, ja, genau,
hieß, glaube ich, auch damals schon so, ne? Auf jeden Fall hier Jan Böhmermanns Dings-Sendung, quasi da jede Woche mit am Start war. Dann war ein bisschen Pause, dann kam dieses Album. Und dann war er auch wieder echt lange weg, ja. Und jetzt einfach so mit random Feature einfach wieder so da, hello.
Und Talkie, der Coach, holt die ganzen Big Player in seine Mannschaft rein.
Ja, halt aber auch wirklich so nochmal aus dem Ruhestand reaktiviert und aufs Feld geschickt einfach. Also nicht, dass Dennemann jetzt schon seine Karriere beendet hätte, aber so gefühlt war es irgendwie so, ja. Aber dadurch schon irgendwie lustig und frischen Audi 88 wieder halt typischer Part, der so, ich glaube, jeden Drogenkonsumenten, Konsumentinnen einfach ein sehr schlechtes Gewissen macht. Einfach ganz viele Punkte angesprochen, wo man sonst nicht drüber nachdenkt, vielleicht beim Konsumieren, aber dann, wenn man die Zeilen sich anhört, so denkt, ah ja, das hängt ja auch noch alles mit dran an dieser Line, die ich gerade mir zusammengelegt habe mit der Karte, die dann so in der Nase verschwindet, während, ja, keine Ahnung, irgendwo auf der Welt da, ich sag mal, reale politische und soziale Strukturen irgendwie mit verwoben sind, ja, die irgendwie globaler Natur sind.
Ja, wenn der bittere Geschmack nicht schon durch die Drogen selbst kommen würde im Mund, dann spätestens durch solche Zeilen von Audio. Ja.
Schon.
Ja, und gleichzeitig, ich glaube, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat an dem Song, war aber tatsächlich auch die Hook, so, weil so kritisch sie irgendwie mit dem Ganzen umgehen und auch irgendwie sagen, ja, macht, was ihr wollt und nehmt, was ihr wollt, oder halt Audio, der sagt, ey, denkt mal daran, wenn ihr das macht, so. Die Hook hat wieder viel Verständnis dafür, sich einfach nur betäuben, belügen zu wollen. Ja.
Klar, die beiden sind ja auch nicht blöd, die wissen, also genau, was du vorhin auch meintest, so, Leute machen das halt auch schon, weil sie halt irgendwie aus dem raus wollen, was ansonsten den Alltag irgendwie bestimmt. So ist schon okay.
Ja. Genau, und das wird alles auf dem jetzt am Freitag, am 10.3. erscheinenden Album Der Coach 2 drauf sein, richtig?
Yep, right.
Hatten ja schon über den ein oder anderen Song, der schon rausgekommen war, zum Beispiel das geile Feature von Enoch und Elo, über den Song, wo DOS 9 und Döll mit drauf waren, schon gesprochen. Ich glaube, das kann sehr geil werden. Und wir beide haben ja auch eine besondere Vorfreude noch, weil wir wahrscheinlich, ja, weil wir am Freitag zu der Release-Party gehen werden im Humboldthain.
Ja, habe ich auf jeden Fall auch schon Bock drauf. Bin dann auch sehr gespannt, ja, wer irgendwie dann im Real Life auch vom Album auf die Bühne geholt wird. Neben Talky als Coach hinter den Decks an sich natürlich. Ja, genau.
Ja.
Bin voll gespannt. Können wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge, die wir aufnehmen, nochmal auswerten, so, weil wir ja dann an einem Tag das Album-Release an sich haben und eben auch das Konzert dazu.
Ja, genau. Mal gucken, was er sich für ein Roster da so aufstellt.
Wahrscheinlich ein sehr untergrundiges. By the way, wo du schon das andere Feature, den anderen Song angesprochen hast, ein neues Ello-Album ist auch schon wieder angekündigt, ich glaube für März oder April. Nee, wir haben ja schon März, ich glaube dann für April oder sowas.
Hab tatsächlich?
Hab nur ein Bild auf Insta gesehen, hab auch schon wieder vergessen, wie es heißt, aber es ist auf jeden Fall ein neues Projekt am Start.
Geil, du bringst die frohe Kunde, ey. Und ich, der Jünger.
Also, wie gesagt, ich habe einmal nur drüber gescrollt, wahrscheinlich ein Like da gelassen, aber es sah nicht nach frohe Kunde, ja, aber es sah wieder sehr düster aus, was ich noch irgendwie verschwommen in meinem Kopf habe.
Ich nehme alles, ist mir egal. Das ist, Elo und ich, das ist bedingungslose Liebe, verstehst du?
Selbstverständlich.
Ach, sweet, ey. Ja, der hat auch wieder einen gedroppt, noch unabhängig von dem, von der Torkel-Geschichte. Vielleicht ist das ja sogar auch schon was dann auf diesem Album drauf sein wird. Der Song Wie Rudi und auch wieder mit einem Feature, was man, glaube ich, so noch nicht hatte, mit Döll zusammen. Wie hat dir der gefallen?
Ganz nice. Ja, war ganz nice. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es vom neuen Ello-Album ist, weil ich glaube, es ist halt über Jackpot erschienen und Jackpot hat sich die beiden draufgeholt, aber frag mich nicht.
Ja, stimmt.
Nach genaueren Details sozusagen, also Jake als Produzent irgendwie, aber genau. Ja, war coole Nummer. Auch so, hatte irgendwie einen großen Frankfurter oder so, Südwestdeutschland Einschlag, ja.
Ja, die hessischen Legenden, sie sich dann nennen.
Hessischen Einschlag, genau. Geografisch einfach eine Gegend, wo ich einfach so nie unterwegs bin, wo ich so gar nicht connected bin irgendwie. Aber ja. Man hat es natürlich immer auf dem Schirm, weil für Rap auch gerade so in den letzten Jahren, so Untergrundrap natürlich da auch viel los ist einfach, ganz klar. Ja.
Übelst, da kommen wilde, geile Leute her. Und sie sagen wie Rudi und man sieht auf dem Cover so ein bisschen wilde Frisur. Nur von hinten von jemandem. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass sie Tante Käthe meinen, oder? Dass sie Rudi Völler meinen.
Wäre ich jetzt auch von ausgegangen.
Ist in Hanau geboren. Ich habe nochmal nachgeguckt.
Okay, das hätte ich nämlich nicht ich hätte den Bezug zum hessischen Raum jetzt einfach nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich natürlich auch jetzt nicht alle Stationen seiner Fußballkarriere kenne. Also die ich kenne, liegen halt nicht da.
Ja, deswegen. Also, aber vielleicht gehen sie wirklich auf seine Wurzeln ein.
Ja, maybe.
Hessische Legenden, ey. Wir haben mit Deo, mit Alphamob, beim letzten Mal ja über seinen Producer-Tag geredet, was er sich ja jetzt eingerichtet hat. Und ich muss sagen, dass von Jakepot, was jetzt auch ja immer wieder so ein bisschen mit reinkommt, wo jemand sagt, Jake, go ahead and bounce on me. Das fand ich auch immer schon ganz geil, war ja zum Beispiel auch so dieser nice Übergang bei dem einen Berghahn-Song, über den wir auch schon gequatscht hatten, wo dann dieses Instrumentalding nochmal kam. Ja. Und weißt du, was passiert ist? Als ich mich so richtig schön vergraben habe, war eine der wenigen Sachen, zu denen ich mich halt irgendwie fähig gefühlt habe, mir einen schönen Film reinzuziehen. Und irgendwie hatte ich Bock, mal wieder Training Day zu gucken.
Okay.
Du kennst?
Mhm. Nee, gesehen? Ich bin bei Filmen so raus, also ich habe einfach kein gutes Filmwissen und guck vermeintlich selten Filme so.
Aha.
Also dann erklär mich auf.
Ganz große Empfehlung, übelst geiler Film. Ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, ist auf jeden Fall schon ein ganzes Stück älter, mit einem ganz jungen Denzel Washington richtig on fire, einem ganz jungen Ethan Hawke, der so seinen ersten Tag bei der Undercover Police quasi hat und mit Denzel Washington mitfährt und dann quasi in so eine ganz korrupte Welt da reingezogen wird. Und großartiger Film, also musst du dir auf jeden Fall irgendwann nochmal angucken. Ich gucke ihn auch nochmal gerne. Und jedenfalls ist das Lustige, vor der letzten oder einer der letzten großen Szenen, wo sich der Film dann zum Schluss so ein bisschen auflöst, stehen sie vor so einem Haus und er will da so durchgehen und da stehen so ein paar Dudes und versperren den Weg und lassen ihn dann doch durch und plötzlich sagt der eine halt, ey, Jake, go ahead and bounce on me. Und ich bin so, hä? Was ist das denn? Das ist ja der Producer-Tag-Ding. Okay.
Nice.
Gleich Wiedererkennungswert gehabt, das war sweet.
Nicht schlecht. Gut, gutes Ohr dann fürs Detail. Also so ein Halbsatz oder so ein kurzer Satz kann man auch trotzdem schneller durchrutschen, weil man erkennt es dann nicht sofort als das, was es ist. Nice.
Ja. Nicht schlecht. Genug Jackpot-Beats wahrscheinlich in letzter Zeit gehört.
Ja. Zu Recht. Ansonsten hast du, wo wir gerade schon bei Jackpot sind, auf jeden Fall auch wieder einen Track von Berkan draufgehauen.
Ja.
Ich glaube, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, ob Jake das wieder produziert hat. Glaube not. Aber es ist auf jeden Fall ein Berkan-Song. Seit du weg bist, ich habe ihn vorhin nochmal gehört, als ich gekocht habe.
Ja.
Er ist schon sehr emotional auf jeden Fall und auch.
Ja.
Oh, keine Ahnung, sorry, ich habe den gerade außerdem hier abgespielt auf meinen Headphones. Da ich wundere, wo es ein Äußer kommt. Hat mir so einen leicht weirden Vibe gegeben, weil er halt in diesem Dings ist so, dass er, also Beziehung hat sich aufgelöst, Trennung ist vollzogen sozusagen, sie ist weg. Und er sagt, er vermisst sie, aber er sagt auch, dass er dadurch erst so aufgeblüht ist, dass es ihm dann besser geht. Es war halt so ein Vibe von, wenn Leute sagen, hier, oh, that's the best thing that ever happened to me und ihnen ist halt gerade die größte Scheiße ever passiert.
Ja, es hat schon eine große Ambivalenz, dieser Song auch. Und es ist schon wieder sehr so in so Trennungsschmerz aufgehen, was Berkan natürlich teilweise ganz, ganz gut kann. Ich muss auch sagen, ich mochte von Anfang an voll gerne so ein bisschen die Harmonien, die mit drin sind. Ich habe jetzt seit kurzem auch ein kleines E-Piano hier stehen und hatte schon so richtig Bock, das mal versuchen, so nachzuspielen. Aber was für mich bei dem Song erstmal so ein bisschen schwierig war die Bridge, die dann so den Übergang zur Hook gegeben hat. Weil die wechselt quasi am Anfang die ganze Zeit nur so zwischen zwei Tönen. Die geht immer nur so. Und wie er da betont, wie er da seine Stimme auch einsetzt, ne, wieder so ganz hoch Kopfstimme und so, war ich am Anfang so voll irritiert und war so, was denn das jetzt? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Auch so, ne, sehr leidend auf der einen Art und Weise. Und dann halt ja so ein bisschen widersprüchlich, wie du auch sagst. Aber ich habe den Verdacht, das ist wieder genau so eine Sache, wie, keine Ahnung, schon damals die Stimme von Haftbefehl grundsätzlich oder auch der Stimmeinsatz von Young FSK oder so. Was mich am Anfang irritiert und je öfter ich es höre, umso mehr feiere ich es dann doch nochmal. Deswegen bin ich da gespannt, wie sich der Song auch noch für mich so entwickeln wird. Ja, und aber auch nochmal auf diese Ambivalenz so zurückzukommen. Eigentlich ist es genau das, was ich aber auch voll gerne an dem Song mag. Dass er sagt, irgendwie, ne, seit du weg bist, bin ich stärker, aber das macht mir auch Angst. Also es ist nicht so ein eindeutiges Gefühl, es ist nicht so eine klare Geschichte irgendwie für ihn, sondern irgendwie ist es eine Veränderung, aber eine Veränderung kann auch ganz schön verunsichernd sein, so in der Art und Weise.
Ja, fairer Punkt. Ja, gehe mit. Ich habe nicht so oft gehört, dass ich da jetzt so tief reingehen kann und das auch schon so mitanalysieren kann, aber stimmt wahrscheinlich. Ich habe mir nur, ja, so bei den ersten ein, zwei Mal hören halt, war das irgendwie für mich so ein, ich weiß auch nicht, ja. Hat sich irgendwas in mir gesperrt, halt irgendwie da mit ihm zu sympathisieren vielleicht. Mhm. Weißt du, weil ich das irgendwie nicht cool fand, so, also nur vom Persönlichen, wie mich das gecatcht hat sozusagen. Ja, irgendwie das als Lehre oder als Emotion irgendwie draus mitzuziehen. Aber ja, ist ein sehr persönliches Ding. Also nicht, dass das nicht irgendwie legit ist aus seiner Perspektive und so weiter. Das will ich hier nicht in Frage stellen. Aber ja, ich glaube, es hat irgendwie nicht mit mir connected einfach in dem Fall.
Ja, verstehe ich auch voll. Also das ist schon auch ein sehr schmachtender Song auch wieder. Ich werde
ja, das auch. Ich weiß, du bist generell auch auf jeden Fall offener für dieses schmachtend melancholische und gefühlige, was ja ein totales Markenzeichen auch von Berkan ist.
Ja, ich werde ihn ja im April dann live sehen, nachdem das Konzert vom September letzten Jahres, glaube ich, verschoben wurde. Und mal gucken, wie der zum Beispiel live funktioniert. Vielleicht ist es ja live dann perfekt, um dahin zu schmachten und mit ihm zusammen zu leiden. Oder vielleicht denke ich mir dann auch so, ach komm Junge, reiß dich zusammen, geh halt weiter. Leben geht halt weiter.
Ich freue mich auf Berichte.
Wir werden sehen.
Ja.
Oh, weißt du, wen ich aber richtig gerne live sehen würde mit der Musik, die gerade rausgekommen ist, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich beim Splash so heiß gemacht wurde, schon auch auf ihn, Slow Tie. Dieses neue Album ist ja mal schon wieder so roh und so geil, dass das, also ich kann mir richtig vorstellen, dass er das live so krass fühlen wird, was er dafür Musik zusammengezimmert hat, so in der letzten Zeit.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, Slow Tie mit einem neuen Album namens Ugly für You Gotta Love Yourself als Abkürzung.
Ah, wichtig, wichtige ja, Info.
Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Mhm.
Zeigt auch wieder eine wundervolle Ambivalenz, die dieses ganze Album auch so ein bisschen durchzieht, ne?
Ich liebe das eh. Also für mich, also dieses Ugly als einfach auch so ein Wort, einfach nur vier Buchstaben, die halt perfekt dann als quasi Abkürzung dafür oder als, wie nennt man das, Akronym dafür dienen können, für diese vier Worte. Ist schon absolut nice. Ja, ich habe mich auch schon, ich weiß, er hat eine unglaublich gute Live-Energy. Ich habe mich Real Rap schon beim Hören des Albums dann auch gefragt. Also erstens, er spielt auf jeden Fall in Deutschland im September. Aha. Ich habe mir das auf jeden Fall schon vorgemerkt für den Kalender. Ich habe mich halt gefragt, ob er dann den manchmal schwierigen Move bringt, um dieses Album adäquat live umzusetzen, ob er sich ein Band-Arrangement mit auf die Bühne holen würde oder halt gefragt, oder ob er es trotzdem halt quasi einfach normal abspielt, wie du auch sonst ein Beat einfach abspielst mit einem DJ im meisten Fall der Fälle. Was natürlich auch möglich wäre, also kannst ja trotzdem alles irgendwie so capturen, aber ja, habe ich mich schon gefragt, wie er das angeht. Fakt wäre halt auch, eine Band hätte bei den restlichen beiden Alben und die verstreuten Singles, die es davor und daneben schon gab, dann nicht viel zu tun sozusagen. Die anderen Sachen, die seine früheren Sachen, sind ja nicht unbedingt so produziert, dass sie bandtauglich wären, aber ja.
Genau, aber kannst du vielleicht da für die Leute, die zuhören, die noch gar nicht reingehört haben, noch so ein bisschen umreißen, was das überhaupt für Musik ist? Weil das fasst vielleicht gar nicht so doll in Rap-Stammtisch, sondern eher in, was ist das? Ist das Punk-Stammtisch?
Der Post-Punk-Stammtisch. Ja, also für die Leute, die es noch nicht gehört haben, Slow Tie macht jetzt Bandmusik.
Ja.
War es auch wirklich schlimmes Wort. Bandmusik ist einfach. Das würde ich auf jeden Fall nirgendwo hin sagen. Das klingt wirklich absurd beschissen. Ja. Also das Wort, nicht die Mucke an sich, weil genau.
Ja, es klingt halt so wie auf so einem Dorffest, ne? Irgendwie so. Und dann auch noch mit Bandmusik.
Voll. Aber genau, es geht, wie du schon meinst, also für mich ist das trotzdem, kann man vielleicht drüber streiten, ist vielleicht auch der größte Punkt, den man irgendwie aus einer Analyse dieses Albums irgendwie mitnimmt oder so. Diese Debatte oder wenigstens eine Diskussion darum, wie das Genre Hip-Hop mit den Leuten umgeht, die sozusagen, also ich lese halt auch bei Newcomern in eigentlich jeder zweiten Schlagzeile mittlerweile, dass sie Genregrenzen sprengen wollen und genreübergreifende Sounds suchen und so weiter. Es ist eigentlich nichts wirklich, was debatable ist. Aber halt irgendwie die Frage, die du jetzt aufgemacht hast, kategorisiert man das halt noch als ein Hip-Hop-Album ein jetzt von Slow Tie oder ist es halt wirklich was anderes? Oder ob man halt auch einfach sagt, und die Frage aufwirft, spielt es überhaupt eine Rolle, wo man es einordnet? Oder kann einem das scheißegal sein, solange es nur um die eigentlichen Inhalte geht, wo ich wahrscheinlich meistens auf der Seite stehen würde. Also mir ist es eigentlich egal, ob jemand das Hip-Hop-Album nennt oder ob jemand das Punk-Album nennt oder sonst wie Album nennt. Ist auf jeden Fall ein krasser Schritt, finde ich auf jeden Fall, für Slow Tie, weil er auf jeden Fall ganz neue Wege geht im Vergleich zu den beiden vorigen Alben, die er schon rausgehauen hat. Und finde aber trotzdem irgendwie so eine Art von Entwicklung weitermacht, die sich auf dem letzten Album auch schon abgezeichnet hat. Da war das ja so, beim Album Tyron, was sein zweites war, das Vorgängeralbum, dass das schon in zwei Hälften geteilt war, wo die erste Hälfte größtenteils aus Trap-Bangern verschiedener Arten bestand und das zweite schon auf jeden Fall deutlich diverser war, was so die Genre-Einflüsse anging, was vielleicht auch die Samples anging, wo halt auf jeden Fall schon mehr Türen Richtung moderne R&B und irgendwie, ich sag mal, instrumentale Stücke irgendwie stärker eingebunden waren auf jeden Fall in die ganze Beatstruktur. Genau, mit dem Album hat er es jetzt irgendwie nochmal weitergetrieben, genau, bis zu dem Punkt halt, dass er halt irgendwie so sein Jugend- und Kindheitstraum, wo er eigentlich gern in einer Band gewesen wäre, aber keiner wollte ihn mitmachen lassen. Dann ist er halt Rapper geworden, als sich jetzt zurückgeholt hat. Na, wenn du kein Instrument spielst und deine Stimme halt so klingt wie von Slowthai, ist vielleicht nicht für alle Bands wahrscheinlich was.
Ja.
Ja, aber genau, sich jetzt quasi den Traum erfüllt und eben das Album mit einer Band aufgenommen, dadurch auch einen ganz neuen Sound für sich aufgemacht, definitiv. Ja. War jetzt ein langer eigener Part von mir. Ich will erstmal jetzt deine Thoughts zum Album hören, dann gehe ich ein bisschen tiefer noch.
Ja. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das Album davor angeht mit Tyrone, aber hat er da nicht auch schon teilweise ganz wilden Stimmeinsatz gehabt, auch teilweise ganz krasse Effekte, die so ein bisschen stimmverzerrend und sowas auch waren?
Klar, aber also gerade was so Distortion anging, war er, glaube ich, immer schon mit dabei. Also ja. auch schon bei Singles irgendwie vor Nothing Great About Britain, sein Debütalbum. Ja.
Ja, und ich finde, das wird durch diese bisschen. Ja, was ist das? Ist es komplexere, halt irgendwie teilweise auch dann roher wirkende Instrumentierung, kommt das nochmal ganz geil zur Geltung. Also es kommt gleich der Opener, das Intro rein, Yum, Y-U-M, ist das auch wahrscheinlich wieder eine Abkürzung für irgendwas? You ugly motherfucker oder so.
Maybe. Ich meine, Yum ansonsten halt für lecker, ne? Aber über den Titel habe ich nicht nachgedacht, ehrlich gesagt. Weil es ein guter Punkt ist.
Und er kommt da jedenfalls rein und du hörst an, ne? Es ist viel Atmen von ihm zu hören. Es ist viel, wo du gleich schon so raushörst, da ist eine unglaubliche Spannung in ihm drin, die er irgendwie versucht zu kanalisieren. Und er fängt erstmal an wie mit so Affirmationen, wie mit so Manifestationen, die ihn in eine gute Richtung quasi ausrichten sollen, wenn er sagt, you are great, you are good, you are king, you are queen, you are genius.
Hm.
Ne, und das irgendwie immer so ein bisschen wiederholt. Um danach dann dazu zu kommen, dass er seinem Therapeuten halt erzählt, oh Mann, was bin ich für ein armer Typ, dass ich immer wieder in solche dummen Situationen komme und keine Ahnung, irgendwie alles nicht besser wird. Und ein Therapeut dann zu ihm sagt, ja, du musst nur atmen, du musst irgendwie nur versuchen, dich damit dann mit der Atmung wieder runterzubringen. Und er dann aber so sagt, das macht mich nur noch wahnsinniger. So, Junge, kannst mich gerade nicht dazu zwingen, positiv zu sein. Und dann bricht es alles so aus ihm heraus. Und das fand ich irgendwie extrem geil, so in dieses Album reinzukommen, weil es direkt auch wieder diese Ambivalenz und diese verschiedenen Seiten zeigt. Auf der einen Seite wie eine Selbstüberhöhung, manchmal fast schon so eine gezwungene Positivität, ne? So, oh, du bist großartig, du bist gut, du bist ein König, du bist ein Genie. So ist ganz klar, dass wenn du so ein krasses Selbstbild oder vielleicht auch so einen Anspruch an dich aufbaust, dass da so ein Druck in dir entsteht, der ja irgendwann nur zusammenbrechen kann.
Ja.
Und er das dann ja auch wieder mit allem Möglichen füllt. Also wenn er dann über Sex redet, wenn er darüber redet, dass er sich selbst aber teilweise bei dem Sex wahrscheinlich gar nicht so erfüllt fühlt oder den vielleicht gar nicht so genießen kann, alle möglichen Drogen ihm dann da auch wieder ja Frieden verschaffen wollen oder so. Ja, das fand ich war einfach ein beeindruckender Start in das Album.
Voll hat schon total viele Kontexte aufgemacht, ne? Also es sind ja auch schon bekannte Themen sozusagen aus seinen letzten oder aus seinen letzten Jahren, aber total.
Ja. Und dann hatte ich aber so das Gefühl beim Durchhören, ich habe die Songs, die wir so auf die Vorbereitungsplaylist gepackt haben, habe ich mehrmals gehört, die anderen glaube ich erst einmal. Ich hatte aber das Gefühl, dass dann das Positive, nicht das erzwungen Positive, sondern das wirklich authentisch Positive sehr kurz kommt, sehr wenig Platz darauf hat. Also es gibt den einen Song, den es halt auch mit Video schon so seit 3 Wochen gibt, den Feel Good, und der ist einfach nur lieb.
Ja.
Also so wie ich ihn aufgenommen habe, ist der einfach nur lieb. Feels so good when I feel alive. Und dazu halt auch das süße Video, wo Fans von ihm quasi einen neuen Song vor Albumveröffentlichung bei sich zu Hause vorgespielt bekommen und entspannt zuhören, und plötzlich kommt er halt während des Songs rein und du siehst ihre Reaktion darauf, wie es ist, ihren Star zu treffen oder halt mit dem Künstler zusammen dann zu dem Song zu viben, so, und fand ich super sweet, war extrem positiv, wie es sich so angefühlt hat, wie die so alle aussahen.
Fand ich auch, meiner Meinung nach, eigentlich eine ganz simple Idee, ne? Anstatt irgendwie total aufwendig in irgendeine Produktion zu gehen und, sage ich mal, noch was Filmisches reinzubringen, indem du jetzt noch, hätte zu dem Song wahrscheinlich eh nicht gepasst, aber ne, indem du jetzt noch versuchst, irgendwie die Emotionen halt zu skripten, dann irgendwie schauspielern lassen oder so, halt einfach, okay, schreib halt vorher sozusagen Fans an, oder schreib es wahrscheinlich aus, dass sie sich melden können, stell eine Kamera in deren Zimmer, die denken, es ist ein Reaction-Video, und dann kannst du halt ihre wirkliche emotionale Reaktion, wenn es Leute halt einfach so auf random ins Zimmer reinsteppt, hast du halt einfach direkt da so, und das erzählt eigentlich schon alles, das ist die ganze emotionale Ebene, aber es ist also authentischer, wenn man so will, geht's halt einfach nicht, und es kommt halt, ja, total ehrlich rüber, richtig gute Idee auf jeden Fall.
Ja. Ja. Und einfach wirklich schon ein sehr süß. Sweeter Song. Ja. Genau.
Aber halt also ja, der Song ist sweet, aber er ist auch nicht sweet arrangiert, also alleine wie der reinkommt, ne? Das ist ja bam, 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 bam. Da wird halt, also das ist halt nicht, dass es irgendwie so soft und mellow vor sich hinläuft oder so ein paar wunderschöne Chords reinhaut. Das ist auch disharmonisch und so weiter. Das ist halt so ein bisschen, finde ich, also nur von der Song-Energy jetzt oder das Video, halt auch so ein bisschen fühlt sich halt an, so wie manifestieren. Also so gut, finde ich, wirkt die Laune eigentlich nicht so richtig von dem, was so irgendwie die Musik vom Vibe her gibt. Aber er sagt es halt die ganze Zeit, bis man es irgendwann auf jeden Fall, ja, glauben muss.
Vielleicht ist es eher ein bisschen sowas wie Galgenhumor, und das alles an der Instrumentierung ist irgendwo immer noch ein Stückchen dreckig und halt ugly. Ja, also von daher, ne, dann passt dann auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes der Albumtitel gut zu der Musik.
Ja.
Ja, und in den anderen Songs zeigen sich dann auch noch so ein bisschen die anderen ugly Seiten. Ich fand den Fuck It Puppets auch irgendwo krass, wo er selber so eine hochgepitchte Stimme immer hat, mit der er sich so ein bisschen unterhält, immer so ein bisschen hin und her geht. Warum hast du denn den draufgepackt?
Ja, fand ich halt einfach einen super krassen Gegensatz. Für mich hat sich das, keine Ahnung, wie so ein, vom Beat her alleine schon, wie so ein halt so 90s East Coast Beat halt irgendwie einfach angehört. Also so eine ganz andere Richtung, als der Großteil des Albums geht. Dann ist es auch noch so kurz mit knapp über einer Minute. Es wirkt halt ein bisschen wie ein Skit, aber es ist halt kein Skit. Es ist trotzdem ein Track, einfach nur ein sehr kurzer. Ja, also erstmal vom Muster her fällt es halt total raus gegen alle anderen Songs des Albums. Stand irgendwie für mich raus deswegen. Ja, und dann gibt's ja halt auch noch, also es ist ja im Endeffekt ein bisschen wie so ein, ich würde sagen, es findet wahrscheinlich in seinem Kopf statt, das Gespräch mit dem Dealer. Vielleicht ist es aber auch in echt einfach so. Also es ist auf jeden Fall eine Art von Unterhaltung, die aber mit sich, mehr oder weniger mit sich selbst irgendwie austrägt, habe ich das Gefühl. Und ich fand es vom Stil her einfach interessant, ja, wie dieser Dialog irgendwie in dieser knapp über einer Minute sich zusammensetzt. Man irgendwie wie so ein Mini-Einblick in eine Story kriegt, die offensichtlich schon davor lange angefangen hat und ihre Auswirkungen hatte und dann auch am Ende irgendwie offen gelassen wird. Ja, und halt so, ja, sich zwischenzeitlich halt auch um Themen wie irgendwie Selbstmordgedanken dreht und irgendwie ein Dealer, der einen einfach nur Zeug verkaufen will und einem gut zuredet, damit man noch einen Schein da lässt. Ja, fand ich einfach steckte sehr viel drin, ja.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen auch wirklich spannende Geschichte. Ist es eine Konversation, die in seinem Kopf abläuft? Ist es eine Konversation, die er sich vorstellt, die er mit einem haben wird, wenn er jetzt doch wieder losgeht?
Bleibt halt offen, ne? Also, ja. Nee, deswegen fand ich den einfach nur interessant als Gegensatz auf jeden Fall. Ansonsten, ich bin, also für mich klar der beste Track, also ist vielleicht auch nicht schwer, weil es der Titeltrack, aber das ist halt, der bringt es für mich so richtig auf den Punkt. UGLY, Ugly, der 8. Track auf dem Album. Das ist halt einfach eine richtige Rockballade, ne? Das ist einer zum Feuerzeuge anmachen, hin und her schwingen und halt einfach mitsingen. Und steckt für mich, also da finde ich, ist die größte positive Energie für mich dabei, weil, wie gesagt, es ist halt, you gotta love yourself, und auch das, es wird einfach so unzählige Male wiederholt, und da kommen auch immer die Rap-Parts, wo es wieder so aus dem rausbricht, wo auf diese wirklich, es ist halt wirklich so langsam arrangiertes Rockstück,
was halt schwere Gitarren.
Eher die Dynamik dadurch genau entfaltet, es halt so heftige Gitarren im Hintergrund, es baut sich dann langsam auf wie so eine Wall of Sound, die halt so immer weiter anwächst sozusagen, steigert sich, bricht dann nochmal zusammen, geht am Ende nochmal ganz hoch und so weiter und so fort, kommen halt noch ein paar mehr Ebenen drauf, also halt wirklich halbwegs episch arrangiert, wenn man so möchte, aber ich liebe es halt, wie sowohl dieser Mitgröl-Part da neben dem stehen kann, wo er dann einfach seine ganzen Probleme und die Sorgen, die ihm fallen, wo so Dirty ausspuckt, auch auf dieses langsame Instrumental, ja, finde ich fantastisch.
Stimmt, ne? Und dann zum Schluss fast schon wieder so was Meditatives. U-G-L-Y, U-G-L-Y. Auch wieder so geil versetzt, ja, liebe ich auch.
Ja, finde ich unfassbar krass. Und damit vielleicht auch nochmal zu einem Punkt, den ich deswegen war ich eh schon so ultra, ultra hyped auf dieses Album, weil natürlich liegt die musikalische Ausgestaltung und die Idee dafür, dahin zu gehen, natürlich erstmal bei Slow Tie und so weiter, aber der Produzent dieses Albums ist einfach Dan Carey und das ist halt so, ja, das ist so mein Go-To-Guy für gute Musik in den letzten 3-4 Jahren, vielleicht auch 5 Jahren, ich bin ganz schön alt geworden mittlerweile, aber ja, ist halt so ein absoluter King-Produzent aus London, der das beste moderne Label der Welt, Speedy Wonderground, betreibt. Genau, und da hauptsächlich, also es hat wenig mit Hip-Hop zu tun, oder sagen wir mal, nicht hauptsächlich auf jeden Fall mit Hip-Hop zu tun, sondern meistens eher gerade beim Speedy Wonderground-Label aufstrebende, neue, junge Künstlerinnen, Bandkonstellationen und so weiter, genau, die da hauptsächlich erste Singles rausbringen können. Manche von denen wachsen dann später weiter und gehen zu renommierten großen Labels und bringen dann irgendwann ihr Debütalbum raus. So Bands wie Black Midi oder Black Country New Road haben halt da Singles rausgebracht, ihre ersten Singles. Und es ist halt, für mich ist dann Carey halt so ein absolutes Mastermind und ist halt auch öfters mal an größeren Produktionen beteiligt. Also Alben wie jetzt das von Slow Tie, die halt irgendwo in den Top 10 charten, das auch vorher absehbar ist, neben halt diesen so Newcomer- und Untergrund-Scheiß-Szene macht. Und ja, für mich eine total prägende Figur für die letzten 5 Jahre an spannender Musik, die irgendwie in London rausgekommen ist und auch ganz viel irgendwie für, also ja, was gerade so Rockmusik angeht oder Postpunk besser gesagt, ja, irgendwie so Vorreiter für mich in England ist, was da irgendwie in die Welt getragen wird. Und deswegen halt super, super happy damit, was er auch irgendwie für einen Eindruck auf diesem Album hinterlassen hat. Also auch gerade bei so einem Track wie Selfish, der ja auch vorher als Single rauskam, so, du hörst es halt einfach fucking raus. Es gab ja schon mal diese eine Vorsingle vor dem Album mit den Carey und Slaughter, die hat es auch gar nicht auf Album geschafft, die auch noch experimenteller, finde ich, als alles, was auf dem Album gelandet ist. Aber du hörst halt bei so einem Selfish-Ding, du hörst halt einfach raus, dass Dan fucking Carey das produziert hat. Es hört sich fast auch ein bisschen an, es ist halt so ein treibender Indie-Rock-Rhythmus, der sich so ein bisschen hochsteigt und so an Dynamik einfach gewinnt. Es hört sich halt einfach an wie ein Song der Band Scotty Brains, wo dann Carey halt selber mitspielt und ganz viel mit Synthesizern auch arbeitet und so weiter. Hört sich halt an wie so eine Songskizze, aber halt auf ein bisschen, ich sag mal, noch leichter verdaulich getrimmt, dass es halt auch so für eine Masse von Musikhörerinnen irgendwie funktionieren kann. Aber du erkennst es halt einfach wieder, so diese musikalischen Ideen, die dann Carey mit reinbringt, die sich dann halt auf ganz verschiedene Weise auch bei, wie gesagt, den jeweiligen Bands oder den Einzelkünstlerinnen äußern, mit denen er zusammenarbeitet. Und ja, ich finde es mega, mega geil. Ich finde, es ist hier super gut gelungen und auf jeden Fall meiner Meinung nach ein total wichtiger Punkt, wenn man irgendwie diesen Stil des Albums einordnen will oder irgendwie diskutieren will. Es ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was für eine Rolle er dabei gespielt hat, ja, das Album so klingen zu lassen, wie es jetzt am Ende klingt.
Ja. Ich glaube, du hattest auch schon mal von ihm erzählt und ich finde es auch echt faszinierend, wenn du das jetzt so beschreibst, wie jemand so einen Stempel so aufdrücken kann und das so mitformen kann und das trotzdem sich, also ist ja jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh, okay, da hat er sich von jemandem beraten lassen, Slow Tie jetzt, und hat da jetzt mal ein ganz experimentelles Album gemacht, was aber jetzt gar nicht zu ihm passt, sondern es ist mega stimmig alles.
Ja. Voll. Und ich glaube, da liegt halt auch die große Kunst einfach drin. Ich glaube, es ist halt auch wirklich nicht so einfach, das immer dann, ja, auch wirklich diese so verträglich für alle Seiten sozusagen zu machen, dass du sowohl das eine als auch das andere hast. Ja, deswegen bin ich halt auch super froh damit, dass es so gekommen ist. Und halt auch, also mit Sicherheit habe ich wahrscheinlich bei der ersten Single, bin ich dann einfach schon auf diesen Punkt eingegangen. Also beziehungsweise dieser erste Song, der davor rauskam. Was wollte ich raus? Auf welchen Punkt? Ah, genau. Aber deswegen bin ich halt auch echt froh, dass es nicht bei so einem Song geblieben ist oder dass jetzt Dan Carey 3 von 12 Songs auf diesem Album produziert hat. Weil ich glaube, dann so diese große musikalische Linie, die dieses Album jetzt so als Gesamtes hat, dann glaube ich, das wäre halt dann zerstückelter geworden. So, es wäre dann einfach nicht vorhanden. Und ich glaube, ja, so funktioniert es für mich auf jeden Fall deutlich besser, weil halt, ja, so ein Gesamtkonzept irgendwie an neuem Sound rauszuhören ist, der sich dann von vorne bis hinten zieht. Wie gesagt, mit seinen einzelnen Variationen und Ausbrüchen. Ne? Ist ja jetzt nicht ein Einheitssound, den es hier irgendwie gibt, aber genau, ist halt dann doch irgendwie eine Vision, die gemeinsam umgesetzt wurde. Und das finde ich sehr gut.
Gibt es da zufällig irgendwie noch so ein bisschen Hintergrund-Doku-Zeug, Making-of-Geschichten oder sowas?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt, habe ich noch nichts mitgekriegt oder gecheckt.
Ohne jetzt groß darüber reden zu wollen, aber es ist ja auch ein neues UFO 361-Album rausgekommen. Ich habe mir aus Spaß da mal das Making-of zugegeben, wo dann so ein bisschen Studio-Sessions gezeigt werden, wo er dann, keine Ahnung, mit den Features und irgendwelchen Hotel-Suiten chillt und da halt immer diese 8 Bars von Gunner oder sowas aufnimmt. Schon ein bisschen absurd zu sehen, wie halt Leute so arbeiten. Und gerade bei so einem Album von Slow Tie würde ich halt voll gerne sehen, wie sowas entsteht und wie dann auch vielleicht die Dynamik mit der Band oder sowas zusammen ist, wenn sowas aufgenommen wird.
Ja, würde mich eigentlich auch interessieren. Habe ich ehrlich gesagt, vielleicht kommt da noch was. Ich habe es auf jeden Fall jetzt nicht recherchiert, aber auch nichts irgendwie mitbekommen am Rand. Ja. Das Album ist halt auch erst seit Freitag draußen, also muss man auch sagen. Ne? Ich habe jetzt, auf jeden Fall habe ich es am meisten gehört von den Sachen, die ich jetzt am vergangenen Wochenende gehört habe, wenn wir am Montag aufnehmen, aber ja, da wird mit Sicherheit auch noch einiges an Listens kommen. Also sind immer noch trotzdem die ersten Eindrücke und das fucking Album ist noch nicht mal eine Woche alt, also da kommt wahrscheinlich noch einiges. By the way, ich habe es auch aus genannten Gründen nichts geschafft, ins UFO-Album reinzuhören. Also ist jetzt auch nicht so, dass es mich groß gedrängt hat. Ich erwarte jetzt nichts, was mich wirklich schockt oder mehr positiv oder negativ überrascht, als ich es jetzt ja voraussehen würde, aber ich werde es wahrscheinlich noch irgendwann machen. Du hast wahrscheinlich dann schon ein bisschen reingehört, oder?
So ein bisschen, ne? Also manche von den Ausschnitten haben mich dann schon ein bisschen neugierig gemacht, wie der Song dann wirklich im Endeffekt jetzt klingt. Ein bisschen was war ja auch schon draußen. Keine Ahnung. So ist nicht voll meins, aber ich finde UFO einfach extrem faszinierend mit dem Gesamtkunstwerk, was er aus sich macht. So mit dem Selbstverständnis, mit dem er irgendwie so auftritt. Das ist einfach spannend und faszinierend, was aus dem alten Hoodrich UFO 361 da einfach so geworden ist.
Ist nicht mehr derselbe auf jeden Fall. Also, come on, die beiden Künstler-Personas haben doch wenig miteinander zu tun noch, oder? Ich meine, UFO 361, wie er jetzt ist, so krasse Steps einfach schon gemacht. Fucking Gunner Offset, Warte mal, hat er nicht noch ein krasses anderes Jahr? Oh, 7 O'Shake hat er auch noch drauf gehabt, ne?
Ja.
Und halt sein Kids Signing Data Love auch irgendwo neben Lil Keith, Alter. Das kannst du mir wieder auch keinem erzählen, ey. Wahnsinn.
Ganz, ganz, ganz wild.
Einfach auch Lil Guarded drauf. Ja, ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Ist schon heftig irgendwo. Ja, aber es hat mich auch ehrlich gesagt schon seit ein paar Jahren halt absolut nicht mehr gejuckt, was er musikalisch rausgehauen hat, muss ich auch sagen. Das fand ich irgendwie am Anfang, als er so zu Trap-UFO wurde, fand ich schon am allerspannendsten irgendwie. Damals war der ganze Sound auch einfach noch irgendwie neuer, gerade für Deutschland, aber ja.
Ich find's halt immer noch, ne, obwohl es schon so experimentell insgesamt geworden ist, dass du mit Rap theoretisch und deiner Stimme alles machen kannst, finde ich es trotzdem immer noch ja fast schon mutig, wie er manchmal die Stimme einsetzt, was für Effekte er noch drüber legt, weil es wirklich so absurd manchmal klingt, was wirklich so wild ist. Ja. Und wenn du dann diese Live-Sessions halt siehst, wie komisch das manchmal dann nur so ins Mikro eigentlich reingehaucht ist oder so ein bisschen reingestammelt, reingestöhnt ist und so. Und ich glaube, so die Post-Production ist auch sehr intensiv so bei diesem Album gewesen.
Definitiv.
Und noch viel dran umgedreht. Genau. Aber lass uns nochmal zu einem Album kommen, über das ich viel lieber noch intensiver reden möchte. Anzu. Wir haben in der letzten Folge schon kurz darüber gesprochen, wie cool er mit Kato zusammen so ein Duo bildet. Wir haben über einen Song schon gesprochen und jetzt ist das Album Soul über Ego auch letzten Freitag rausgekommen. Und ja, ist mit 13 Songs und knapp über einer halben Stunde Spielzeit ein schönes Debütalbum, oder? Das Debütalbum?
Oder ja.
Hat er schon mal eins gehabt?
Nee, ist schon das Debütalbum. Davor gab es nur, also Singles natürlich und EPs halt.
Genau.
Ja, und es, also ja, es ist ein schönes Debütalbum, würde ich auch so sagen. Schön ist immer so total schwaches Wort, finde ich, wenn man irgendwas lobt. Das hast du aber schön gemacht oder hast du gut gemacht. Das ist immer so total nichts aussagend einfach.
Hast du schon ein bisschen recht,
positiven Anstrich. Aber ja, also ich finde halt auch, das ist es halt ungefähr. Also auch da gilt natürlich, ne, jetzt halt, wir haben ein paar Tage jetzt zum Reinhören gehabt und ich habe auf jeden Fall mehr Slowteil gehört, als dass ich jetzt nachgehört hätte, aber so richtig vom Hocker gehauen hat es mich nicht. Also da fand ich irgendwie, für mich waren die EPs, die er bisher rausgebracht hat, waren dann irgendwie schon fokussierter einfach. Also ich fand, dass er auf dem Album, da gab es so viele Themen und so viele Songs, wo er so über die gleichen Dinge rappt, ein bisschen auf andere Art und Weise. Ja. Und wo ich so dachte, okay, du erzählst mir gerade dasselbe wie auf dem Track, den ich drei Songs vorher quasi gehört habe, nur jetzt auf einem anderen Beat. Das fand ich so ein bisschen, weiß ich auch nicht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist von den Aussagen her schon so ein bisschen, ich will nicht sagen repetitiv, aber es ist schon sehr einheitlich. Er hat schon relativ klare Aussagen, die er irgendwie so ein bisschen mit rüber geben will. Mir ist tatsächlich auch noch aufgefallen, dass ich das Album so ein bisschen wie in zwei Hälften teilen kann oder so in zwei Parts teilen kann, wo ich das Gefühl habe, so die ersten, keine Ahnung, was sind es, 8 Songs oder irgendwie so, sind alle etwas persönlicher, wo er mehr versucht, persönliche Themen, er nimmt sich auch ganz, ganz viel den Rassismuskritischen an, das, was da in das Persönliche auch immer mit reinfließt, dass er die da halt so anspricht. Und dann kommt plötzlich so eine Phase, wo die Songs Neu, Bender, Brauche ich nicht und Sandmann, wo Monk noch mit drauf ist, kommen. Und die sind halt alle, ne, macht selber so die Ansage, ich bin jetzt mehr auf meinem auf die Fresse Film und ich brauche auch nicht immer eine Message.
Genau, es muss nicht immer eine Message haben, so, ja.
Ja,
genau. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da klingen die Beats auch auf einmal so einfach komplett hart. Und es ist immer so, es ist immer ein Banger. Und es werden eigentlich fast nur noch Punchlines rausgehauen, ohne jegliche tiefere Substanz. Und wie du schon meinst, auch das erklärt er einem extra nochmal, dass er jetzt diese Tracks ohne die richtige Substanz macht. Weiß ich auch nicht. Also halt sehe schon, das zu machen. Aber also da würde ich halt das, was ich vorhin meinte, dann mach doch lieber aus den ersten 8 Songs, streich noch 3 und davon bitte auf jeden Fall Zug mit so Barney streichen. Absolut streichen, bitte.
Hat dir nicht gefallen, ja?
Nee, Alter.
Aber wir müssen doch auch noch mal kritisch ansprechen, Alter, was Nikotin und Rauchen nicht gesund ist.
Ja, müssen wir machen. Aber dann mach doch lieber eine EP, wo du dich mit vielleicht wirklich dem Soul über Ego oder ich fand halt, der Fokus war halt auch so stark einfach auf Familie. Ich weiß gar nicht, warum er nicht irgendwie den Familienbezug irgendwie auch in den Titel mit reingenommen hat oder so. Das fand ich irgendwie mit das, was ich am meisten von den persönlichen Sachen tatsächlich durchgezogen hat. Dann mach doch lieber aus der ersten Hälfte eine coole 5er-EP und dann mach halt noch eine Flex-EP aus der zweiten Hälfte. Aber als Album, also keine Ahnung, funktioniert halt für mich jetzt nicht als eine Einheit in einer coolen Art und Weise. Ist halt, wirkt für mich trotzdem irgendwie zusammengewürfelt, aber da fehlt mir halt total irgendwie ein Stil, der das Werk an sich zusammenhält. Ja. Als halt wirklich nicht nur eine Kollektion von 13 Songs, die jetzt einfach reingebracht wurden, sondern, weiß nicht.
Ich glaube, der letzte Song versucht es nochmal so ein bisschen, das zusammenzubringen. Der letzte Song heißt Ego und ist 2 Minuten lang und ist auch ungefähr so geteilt, dass er in der ersten Hälfte irgendwie persönlicher, ruhiger ist, wieder mehr auch an die erste Hälfte des Albums erinnert. Und dann gibt's aber auch einen Beat-Switch und er geht wieder ein bisschen wilder nach vorne. Also vielleicht war das sogar wirklich so ein bisschen so der Versuch, diese beiden Seiten mit dem letzten Song nochmal zusammenzubringen.
Gute Beobachtung eigentlich.
Ich verstehe, aber was du meinst, ne?
Ja. Ja, also kann ja auch immer sein, ne, er hat es ja auch alles aus dem Grund gemacht, also er wird sich schon was dabei gedacht haben, also das stelle ich jetzt nicht in Frage, aber ja, finde halt, es geht halt überhaupt nicht so gut auf. Ja. Wenn es wirklich so gewollt ist, dann mach's halt wirklich vielleicht lieber so, wie das, was ich vorhin angesprochen habe, Slowed halt, der hat es ja wirklich halt in so eine A- und B-Seite getrennt, also selbst im Digitalen, dass du es gesehen hast. Aber ja, keine Ahnung, der funktioniert halt für mich hier. Ja, dafür ist es dann auch nicht klar genug getrennt, auch nicht genau in der Mitte, dass du sagen kannst, es sind wirklich zwei Hälften von einem gemeinsamen Ding. Es passt einfach alles nicht so geil zusammen. Also ich fand es okay, aber ich fand halt, es hat mir jetzt nicht so viel über Anzu mitgegeben, was ich davor nicht schon gehört oder gewusst habe.
Mhm. Okay, ja.
Es ist auch nicht so, dass ich das komplett erwarte, jetzt jedes Mal eine neue Facette zu bekommen, die ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte von einem Künstler. Also, die dürfen ja auch schon in ihrem eigenen Habitat in dem bleiben, was sie machen wollen. Ja, aber wie gesagt, die EPs fand ich dann einfach deutlich fokussiert. Hier ist mir auch irgendwie zu viel Belangloses einfach dabei.
Mhm. Ich muss sagen, du hast es so schön vorhin genannt, er hätte so eine Flex-EP da irgendwie draus machen können. Die hat mir aber schon Spaß gemacht. Ich finde das schon geil, nachdem er seine Stimme, die ja sehr tief ist, ne, sehr, wie soll ich das sagen? Ne? Halt irgendwie so based ist durch die Tiefe und er damit auch wirklich ernsthafte Sachen, finde ich, ganz cool, ganz authentisch erzählen kann. Kommt das aber auch ganz geil, wenn er damit einfach ein paar Ansagen macht. Zum Beispiel den Song Brauche ich nicht. Mag ich gerne. So, das geht irgendwie geil nach vorne. Auch klar. Bender, den du noch mit drauf gemacht hast. Das kommt schon ganz cool.
Die gehen ja auch durchaus hart. Aber halt, wie gesagt, mich stört fast wirklich am meisten, dass es halt so, wir reden halt über das Album. So, es gibt aber, für mich gibt es halt die einzelnen Songs, die man irgendwie nehmen kann, aber für mich gibt es halt, gerade bei Soul über Ego, ich weiß nicht, ich habe mir da einfach viel, viel mehr Konzept in irgendeiner Art und Weise oder Zusammenhang erhofft. Für sich, die Tracks können schon was. Wie gesagt, bei manchen, gerade bei der ersteren Hälfte, finde ich halt, dass er teilweise einfach viel zu unfokussiert über die Sachen erzählt und dann mir das selber nochmal einen Track später erzählt, was er davor schon hatte, aber an sich, ne, auch die Banger, die am Ende hart gehen, so natürlich können die für sich genommen was und sind super cool anzuhören. Keine Frage, ist immer noch Anzu. Also wenn ich hier kritisiere, dann bitte auch auf hohem Niveau verstehen sozusagen. Ja. Ist halt immer noch einer der spannendsten Newcomer der letzten paar Deutschrap-Jahre auf jeden Fall gewesen. Aber ja, das ist halt jetzt das fucking Debütalbum und ich habe mir irgendwie mehr erhofft.
Mhm. Ja.
Weil er halt davor so krass abgeliefert hat einfach. So, er hat er auch sich selber aufgebaut, diesen Hype und diese Erwartungshaltung, die ich an ihn hatte.
Ja, verstehe ich. Falls du oder irgendjemand, der oder die gerade zuhört, trotzdem noch mehr drüber wissen will, was da so alles dahinter steht und von was für Familiengeschichten er mit seinem Vater, seiner Großmutter zum Beispiel spricht, auch mit den eigenen psychischen Belastungen und so, kann ich sehr die Danke-Gut-Folge mit Miri empfehlen, wo sie live tatsächlich mal eine Folge aufgenommen haben und vor Publikum über ja alle möglichen Themen wie Schlaflosigkeit, Psychosen und sowas gesprochen haben. Fand ich sehr mutig, muss ich auf jeden Fall nochmal Props dafür geben, sowas vor einem Publikum zu besprechen. Genau, und da geht er nochmal so ein bisschen in die Tiefe, erzählt nochmal ein bisschen detaillierter, was er halt so für eine Lebens- und Familiengeschichte hat. Aber gleichzeitig hatte ich auch dann das Gefühl, nachdem ich das gehört hatte und dann das Album, erzählt ziemlich genau das in dem, auf dem Album auch nochmal, was er in dem Podcast quasi schon dargelegt hat, aber halt nochmal in gute Reime, gute Zeilen verpackt. Ja. Ich glaube, sogar manche Formulierungen waren sogar ganz ähnlich. Vielleicht hat er vor der Podcast-Aufnahme sein eigenes Album nochmal richtig gehört.
Vielleicht hat er auch einfach über diese Themen eh schon im Prozess des Albumschreibens alleine so viel nachgedacht. Also irgendwann kommst du ja auch zu deinen gewissen Erkenntnissen oder Gedanken, die dich irgendwie leiten. Ja, weiß ich auf jeden Fall auch von mir selber, so, du bleibst dann bei manchen Formulierungen, gerade wenn du irgendwie in einer Substanz irgendwie dolle drinnen bist und dich viel damit beschäftigst, ja. Also ja, auch da, ja, ne? Ich werde dem Album auf jeden Fall auch noch ein paar Tage mehr Zeit und ein paar Wochen mehr Zeit geben und so weiter. Mal schauen, vielleicht denke ich auch in ein paar Wochen besser darüber oder es catcht mich mehr, who knows.
Ja. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, ne, so passende Worte dafür zu finden, auch für eigene Emotionen, wenn du dann was Passendes gefunden hast, klar, dann hältst du dich auch irgendwie ein bisschen daran fest und wenn es authentisch das wiedergeben kann, was du fühlst, so das, da sind wir ja wieder dabei, welche der besten, also die beste Kunst und die beste Rap-Musik meiner Meinung nach kommt halt auch aus dem, was du wirklich dann aus deinem Leben so ziehst und du kannst natürlich alle möglichen Sachen konstruieren und dir irgendwie aufbauen, aber wie wir es beim letzten Mal schon gesagt haben, no fake shit ist eigentlich immer noch das Beste.
Ja, voll. By the way, an der Stelle würde ich einfach eine harte Überleitung machen, aber ich fand diesen Gedanken gerade so passend auch irgendwie, ja, mit dem, was man selber irgendwie aus dem Leben mitnimmt, was man dann für sich rausziehen kann und gegebenenfalls in Musik einfließen lässt, weil ich da auch noch erstens Musik auf die Playlist gepackt habe und das auch noch an unser Post-Punk-Thema von vorn anschließt. Eigentlich ist heute wirklich ein musikalisch sehr diverser Rap-Stammtisch auf jeden Fall.
Ja.
Weil ich gerne auch noch über das Album Shook von Algiers reden möchte.
Mhm. Und
gerade in dieser Hinsicht auf irgendwie Sachen mitnehmen aus dem eigenen Leben und die in die Musik einfließen lassen, weil die meiner Meinung nach einen so schlauen, aber natürlich auch krassen und absurden Move gebracht haben, weil die meiner Meinung nach, das ist halt auch, ne, zum Kontext vielleicht, das ist eine Band, die hat sich ursprünglich, oder die Leute haben sich mal in Atlanta kennengelernt, beziehungsweise kommen daher, waren aber sehr verstreut, eigentlich auch gar keine so gute Beziehung zu der Stadt. Und die machen Post-Punk gemischt mit Gospel und mit Funk und ein bisschen Hip-Hop und auch R&B. Also eine ganz wilde Mischung an Genres, halt eh schon größtenteils oder in vielen Aspekten auch eine Art von Protest und politischer Musik auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, mit einer recht stark intellektuellen Ebene auf jeden Fall. Also sehr, sehr tiefgehende Sachen auf jeden Fall. Genau. Und da ist es meiner Meinung nach eh schon so gewesen, dass der Sänger der Band, ich glaube, genau dieses Problem hatte, dass er Perspektiven aus dem eigenen Leben und irgendwie die Erwartungen, die an so eine politisch aktive Band herangetragen werden, dass er sich damit nicht mehr so wohl gefühlt hat, das alles, wenn alles auf seinen Schultern zu lasten zu haben, wenn man so möchte.
Ja.
Und die Band hat sich einfach 12 Feature-Gäste herangeholt für das Album, das sie aufgenommen haben für Shook. Und dadurch halt die Perspektive an Inhalten und irgendwie halt auch einfach die Masse an Perspektiven, die Leute mitgebracht haben auf diesen Player halt einfach so extrem erweitert. Das fand ich halt so einen unglaublich starken Move, um irgendwie halt tatsächlich eine Art von Diversität auch in den Lyrics zu haben. Ja, das habe ich halt seit langem nicht mehr gehört, so eine Art von Album, wo so viel aufeinander getroffen ist. Ja, war heftig.
Oh, das macht mir sehr viel Bock darauf, das ganze Album wirklich nochmal zu hören. Das war das Einzige, wo ich es nur geschafft habe, die beiden Songs, die du draufgepackt hast,
genau. Die habe ich dafür auch direkt mit Hip-Hop-Bezug genommen, weil auf dem Album ist Hip-Hop stärker drauf, als es auf den 3 Vorgängeralben ist auf jeden Fall. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht auf die Playlist gehauen.
Und trotzdem bin ich ein bisschen verschreckt gewesen erstmal. War es schon, war schon nicht so leicht zugänglich für mich, aber schon irgendwie auch geil mit Bite Back the Hand That Feeds You und so.
Ja.
Und wieder mal dieser seltsame Moment, wenn Zack de la Rocha anfängt zu rappen und so zu sein. Ich bin so, warte mal, ist das Yellow Wolf? Nein, das ist doch nicht. Das ist jedes Mal, ich kann nicht anders. Das hätte mich auch nämlich sehr irritiert, wenn du einen Song mit Yellow Wolf drauf gemacht hättest.
Ja, das hätte mich auch, das wäre auf jeden Fall, das wäre wirklich schlimm irritierend gewesen. Wow.
Aber ich finde, man kann es nicht absprechen, dass die Stimmen sich ähnlich anhören.
Ja, keine Yellow Wolf Stimme habe ich schon viele Jahre nicht mehr in meinem Ohr gehabt.
Keine Angst, vielleicht zwinge ich sie dir irgendwann mal wieder hier in diesem Webstammtisch auf. Aber vielleicht maybe auch nicht.
Ja, genau, aber Reversible Damage mit Zack de la Rocha reingenommen. Ich finde es halt auch krass, also der ist ja auch am Anfang, der kommt schon total heftig auch mit so einem dollen Gesang rein. Was was ich gerade am Anfang dieses Albums halt aber so wichtig auch irgendwie fand, ne, du hast halt auch bei Irreversible Damage allein schon, du hast halt die ganze Zeit diese Trap-Hi-Hats, diese ganz schnellen Hi-Hats im Hintergrund, die das Geschehen so richtig schnell machen, und das hat halt dem Album halt gerade im ersten Part, da ist noch ein bisschen mehr Hip-Hop-Einfluss auf jeden Fall drin, einfach so viel Energie gegeben. So, wenn du das letzte Album von LGS angehört hättest, da hat es halt alles so komplett gefehlt, es war so richtig, also bis zur Verödung eigentlich so ein bisschen, obwohl es gut gemeint ist, aber ja, dadurch, dass sie jetzt doch mehr Hip-Hop-Artist und auch den Atlanta-Sound sich wirklich mit angeeignet haben und stärker mit haben einfließen lassen, ist halt so ein richtig energetisches Album daraus geworden. Ich finde es immer noch geil, ja, genau. Bite Back habe ich auch noch mit reingenommen auf die Playlist, mit Billy Woods einfach und Beck's Wash aus Montreal. Auch super geil, auch beide Songs sehr kämpferisch auch, ne, beide geben schon die klare Ansage irgendwie, also auch der Sektor der Rocha-Part, da geht's halt dann irgendwie um den Dschihad, den er in den Straßen von Amerika ausführt, irgendwelche Waffen, die er nachlädt, und Bite Back gibt die Antwort ja eigentlich schon relativ klar sozusagen, das Zurückschlagen, wenn man unterdrückt wird.
Ja.
Es ist ein sehr politisches Album geworden, und wenn du es dir wirklich nochmal im Ganzen gibst, wirst du halt auch merken, nicht alle Features sind halt so einfach zugänglich wie jetzt auf den Songs, die ich raufgenommen habe, weil es sind immer wieder Songs, die halt wirklich wie Interludes zwischendurch angeordnet sind drin, dieses Album so aufbrechen, und da hast du zwar auch immer ein Noise im Hintergrund, da ist immer irgendein Rauschen oder ein Klackern oder irgendwas, was stört, oder irgendeine Synthline, aber es sind dann eher so poetisch eingesprochene Beiträge, also ich würde nicht sagen Poetry Slam mäßig, aber fast wie kleine Gedichte oder so Vorträge, wenn man möchte, die eben auch teilweise von den Feature-Gästen kommen, macht's halt inhaltlich alles sehr dicht, aber bricht halt dieses Musikalische so ein bisschen auf, also wirklich, ja, es steckt sehr viel drin irgendwie in diesem Album, aber es ist halt nicht immer dieser einfache musikalische Fluss, wie wenn man jetzt sich jetzt die richtigen Singles rauspickt, ja.
Hört sich auf jeden Fall spannend an.
Ist auch absolut spannend, und ja, ich bin bei diesem Album auch mal seit längerer Zeit wieder tief reingegangen, da habe ich auf jeden Fall viel Zeit investiert, um es zu hören, weil, also so uneigennützig nehme ich es dann natürlich auch nicht in die Playlist, weil ich habe auch mal wieder einen Text über Musik geschrieben, nämlich genau über dieses Album, genau, und wer möchte, kann sich das noch durchlesen bei Zeit Online, wenn man eine Paywall hacken kann oder wenn man ein Abo hat, natürlich, das geht auch.
Natürlich, Paywalls werden nie gedribbelt, nein.
Wir packen einen Link in die Shownotes wahrscheinlich einfach, genau.
Ja.
Da ist es auf jeden Fall alles ganz runterverdichtet, auch wunderbar zusammenredigiert und alles, genau. Ja, das ist auf jeden Fall kompakter.
Nice.
Ja, durchaus. Allein das Schreiben darüber hat wieder so unglaublich Fun gemacht, sich so richtig reinzusteigern.
Oh,
noch,
schön.
Noch viel mehr, also ne, allein diese 12 Feature-Gäste, denkst du, ich kannte alle 12? Ich habe halt erstmal okay. alle 12 allein recherchieren müssen, mir irgendwelche Infos noch angeeignet, in Sachen von denen reingeguckt, reingehört, reingelesen, teilweise auch Leute, die so aktivistisch und in Kollektiven drin sind, also da ergeben sich allein, wenn diese 12 Leute, die drauf sind, wenn man die googelt sozusagen, kann man sich stundenlang mit deren Werk beschäftigen und muss dabei nicht mal unglaublich viel Musik hören, das ist absurd, aber allein diese Challenge dann, einfach ganz viele Infos zu haben, irgendwie ein riesiges Dokument mit Recherchesachen und irgendwelchen Links und dann zu versuchen, das wieder auf einen Text runterzubrechen, der halt einfach eine gewisse Beschränkung allein von den Zeichen her hat und irgendwie das kompakt und knackig zu erzählen, hat wieder richtig Spaß gemacht. Einfach als Challenge überhaupt, ja.
Oh, großartig. Na, das wird doch, das zeigt doch ganz klar, dass du da so eine geile Passion für hast und es halt auch einfach so gut kannst. Wie war die Zusammenarbeit dann so mit Zeit Online? Haben die da viel dann noch, also so viel du da erzählen darfst und magst, aber haben die da viel noch mal verändert? Und okay, das Grinsen zeigt schon mal ein bisschen was.
Nee, keine Ahnung, ich hab jetzt kein Non-Disclosure-Agreement unterzeichnet, daher kann ich, glaube ich, alles erzählen, wo ich mich comfortable fühle, dass ich es erzähle. Ja. Und ich habe für den Text habe ich mich an Daniel Gerhard gewandt, der einer der Verantwortlichen für das Musikressort einfach bei Zeit Online Kultur ist. Ja. Genau, und der hat meinen Text betreut, ehemaliger Specs-Chefredakteur. Und es war super angenehm. Also er hat halt, ich habe mir schon viel Mühe gegeben bei meinem ersten Entwurf, und das ist auch so eine, also bei mir ist es zumindest so, ich habe dieses fette Dokument, dann fange ich irgendwann an, den Text zu schreiben und nehme schon mindestens 2-3 Mal noch irgendwelche Sessions, wo ich den schon nochmal kürze, wo ich Formulierungen verändere und so weiter. Und dann hast du trotzdem halt den Moment, dann hast du so viel Arbeit schon ins Verbessern gesteckt, du reichst den Text ein und dann kriegst du halt trotzdem einen Doc mit einem Haufen Umstellungen und Verbesserungen zurück. Und keine Ahnung, ich glaube, es ist vielleicht auch nicht für jeden was. Also ist halt, kann keiner hart sein, wenn du halt schon viel Arbeit reingesteckt hast, dann zu sehen, dass es halt trotzdem wieder anders gemacht werden soll oder vielleicht jemand anders das doch anders machen möchte. Aber also für mich war es hauptsächlich bereichernd bei dieser Zusammenarbeit, weil es halt einfach cool war, die eigenen Kerngedanken dann noch besser formuliert zu sehen, Stellen zu haben, wo man nochmal diskutieren konnte, was ist der beste Weg, um das jetzt auszudrücken, um das zu erfassen, was man sagen möchte, wo fehlt vielleicht noch was, wo kann man was ergänzen. Also ja, also ist jetzt nicht so, dass der mehr oder weniger unkorrigiert oder unumgestellt durchgegangen ist, aber ja, hatte auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass gesagt wurde, so und so muss es gemacht werden, sondern es war halt einfach, ja, es war halt einfach eine sehr kompetente Redigatur, ja, wo ich total, total entspannt eigentlich mit war. Also war RealRap gut und ich glaube, also ich werde es auch noch, glaube ich, brauchen. Ich mag das eigentlich, wenn ich Leute habe, die einfach erfahrener sind und besser schreiben als ich, damit ich von denen mitlernen kann, selber noch besser zu werden in dem, was ich so gerne mache. Ganz einfach.
Ja, voll gut, dass du das so annehmen kannst, ne? Dass du da das eigene Wachstum über das eigene Ego quasi so stellen.
Ja.
Ey, aber Soul über halt, Ego.
Ist auch so, ich glaube, das habe ich bestimmt auch schon anklingen lassen, aber halt das hat mir total gefehlt, auch in dieser Solo-Zeit bei der Juice.
Ja.
Also selbst wenn das jemand gewesen wäre, der weniger erfahren ist, wenn ich jetzt einen jüngeren Kollegen oder eine Kollegin an der Hand gehabt hätte, aber einfach ein regelmäßiger Austausch, wenn man halt wirklich Texte schreibt, die irgendwie Inhalt haben, die jetzt nicht nur Newsmeldungen sind, wo es dann halt um Rechtschreibung und um irgendwie halt so, wie stelle ich eine Newsmeldung zusammen, halt wirklich so inhaltlich aufgeladene Texte geht, irgendwie was Stil, was Formulierungen, was eine Art auch angeht, Inhalte zu übermitteln. Für mich ist das eigentlich einer der geilsten Punkte, dass man sich halt dann so ja darüber austauscht, wie der Text irgendwie perfekt zusammengestellt werden kann, einfach da viel Gedanken und viel Arbeit reingesteckt wird, irgendwie das am Ende halt eine sehr gute Zusammenstellung von Zeichen rauskommt, die halt, das finde ich auch immer so lustig, ne, wie ich halt so viele Stunden Arbeit dann im Endeffekt in so einen Text fließen von verschiedenen Seiten und du kannst den halt locker in 3, 4, 5 Minuten halt trotzdem durchlesen, aber darum geht's halt auch, dass du dann trotzdem diesen geilen Lesefluss hast und der hier trotzdem halt alles Wichtige noch mitgibt und irgendwie was leistet, um so ein Album dann aufzuschlüsseln, ja. Deswegen, ja, so ein Austausch eigentlich schon unersetzbar und ich möchte das eigentlich mehr haben.
Ja. Ja klar, ne, wir sind wieder bei diesem so Sachen so verdichten, dass es halt irgendwann auf so eine Essenz runtergekocht ist.
Weißt du, hier im Podcast ist es halt auch scheißegal. Also hier mache ich mir vorher ab und zu mal Notizen, aber hier können wir halt einfach auch labern und hier können wir aber auch Punkte auslassen, dann haben wir halt einfach nicht drüber gesprochen und es muss auch nicht auf den Punkt formuliert sein. Es ist halt Podcast-Laberformat, aber das ist halt einfach was anderes. Ja.
Ja. Genau, das ist ja auch das schön Befreiende hier dran, dass es da keinen so einen krassen Anspruch auch so geben muss. Und dass wir da auch beim Schnitt hier vom Podcast ja auch nicht so viel dann dran ändern. Ich erinnere mich halt noch so ein bisschen beim Praktikum beim Radiosender, wie sehr das da auch nochmal war, wenn ich da kleine Bits oder sowas produziert habe und sowas gemacht habe, wie geil das war, wenn da die Leute dann nochmal drüber gegangen sind und so hart nochmal Sachen auch reingekürzt, geschnitten haben, weil auch einfach das Medium, das Format Radio da viel knackiger sein musste. Ja. Mich auch nochmal super viel von gelernt, wie du Sachen halt verdichten kannst, damit wirklich die Essenz bei den Leuten ankommt. Ja, und vieles, was für dich vielleicht Sinn ergibt oder was in so einem großen Teil, wenn du es schon 1000 Stunden durchdacht hast, irgendwie wichtig ist. Ja, aber für jemanden, der das jetzt einfach nur kurz konsumieren will, ja, sowieso über deren Köpfe hinwegfliegen würde.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch so ein genereller Aspekt, den musste ich auch lange lernen, bin ich auch immer noch auf jeden Fall auf dem Weg, aber einfach zu akzeptieren, dass es das eine ist, irgendwelche, also inhaltliche Standpunkte zu haben und die irgendwie rüberbringen zu wollen, aber dass halt die Form, in der du sie rüberbringst, halt wirklich fucking mit entscheidend sein kann. Halt, ja, dass Form einfach auch wichtig ist, wenn du deine Sachen cool rüberbringen willst. Ich glaube, also das habe ich halt habe ich mich dolle dagegen gestemmt, auch irgendwie das zu akzeptieren. Mhm. Also für mich war es immer schon wichtiger, dass du halt inhaltlich irgendwie aussagekräftigen Scheiß hast und mehr oder weniger egal ist, wie du es rüberbringst, aber es ist halt einfach nicht so. Und mittlerweile, ja, wie gesagt, mag ich es halt ganz gerne, dann einfach noch in Austausch darüber zu kommen, wie die Form noch ansprechend noch besser gemacht werden kann, um dann irgendwann, ja, dahin zu kommen, es selber richtig gut, richtig, richtig gut drauf zu haben. Auf der anderen Seite, ne, zu dem Text jetzt auch nochmal, ist halt auch für ein Zeit-Online-Publikum, habe ich jetzt auch noch nicht für geschrieben, hat auch nochmal, ist nochmal was anderes, ja, als wenn du jetzt bei der Juice einfach ein Hip-Hop-Publikum ansprichst mit dem Text oder so, ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wen es dann überhaupt erreichen soll, wer das überhaupt im besten Fall liest.
Ja.
Nämlich Leute, die ein Zeit-Online-Abo haben und die Paywalls knacken können.
Und Bock haben, sich was über ein Aegis-Album durchzulesen.
Ja. Aber allein, dass ich über dieses Album schreiben konnte, das ist einfach, weil da erschien es halt auch so super gut. Also es ist halt ja, auch wirklich cool. Also es ist halt immer noch eine Nischenband. Also natürlich sind die bekannt in einer gewissen Szene oder bei Leuten, die so musiknördig unterwegs sind, aber es ist halt auch keine der großen Bands auf der Welt. Und das ist ja für so eine dann doch stark politische Perspektive irgendwie da einfach den entspannten Platz bei Zeit Online gibt, ist doch super cool und nice.
Ja.
Genau.
Du hast noch Songs von zwei anderen Alben mit draufgepackt. Wollen wir über welche von denen noch ein bisschen ausführlicher reden?
Ja, weiß nicht, ob ich zu denen so viel ausführlich sagen kann, aber bei welchen würdest du denn gerne anfangen wollen, dass ich darüber rede?
Ich glaube tatsächlich eher Soudière, der mir jetzt durch unseren Talk mit
Posse, ja,
mit Alpha Mob und dann mit dem Wi-Fi Gore zusammen.
Ja, den hatten wir schon, als Julian hier war, ne?
Genau. Da haben wir nämlich auch schon über das eine Album gesprochen. Ja, ich habe so ein bisschen reingehört und fand es auch ganz geil. Aber ja, erzähl mir noch mal ein bisschen was dazu. Klassische Hip-Hop-Frage, wie kam denn der Kontakt zustande? Weißt du da was?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist halt auch nicht den ersten Kontakt. Soudière und By For God haben auf jeden Fall auch schon letztes Jahr ein Album oder ich glaube eher ein Mixtape, gar nicht so lang auch, rausgehauen. Halt 36 Chambers of Pressure, Teil 1, jetzt kam Teil 2.
Mhm.
Ja, also im Endeffekt, okay. Genau, also deswegen ist einfach der Nachfolger dieser Combo, ich würde sagen, beides ist einfach Mixtapes, ne? Ja, also ich finde es halt einfach, ich würde mal sagen, sehr frisch. Es ist halt so ein bisschen die Funk-Bubble, also Soudière ist halt wirklich, ne, er war ja wirklich auch auf dem Alpha Mob-Album drauf, ne?
Ja, genau.
Ja, also es ist halt, er ist halt eine richtige Funk-Legende aus Frankreich. Also unter dem Soundcloud-Namen Young Pirelli habe ich mir schon, also so viele Stunden gerade vor ein paar Jahren noch von seinem Scheiß reingezogen. Ist halt ultra nice. Wie gesagt, Teil dieser Purple Posse, halt so ein Producer-Kollektiv, was zwischendurch auch so ein bisschen eingeschlafen ist, aber die haben halt früher auch so Sammelmixtapes einfach gemacht, wo ein Haufen unterschiedlicher Producer drauf waren und halt Songs beigesteuert haben. Immer ultra dope einfach. Also schon, ja, also mindestens ähnlich wichtiger und großer Status wie halt das Alpha Mob hier irgendwie für die Funk und für die Memphis-Szene als auf der Produzentenseite hat auf jeden Fall. Genau, deswegen immer Fan davon. Und ja, Wi-Fi God, ich habe den halt auch größtenteils durch Julian und seine Beschreibung auf dem Schirm. Ist halt,
ja, genau,
ist halt so ein bisschen Internet-Rap trifft halt so die Funk-Internet- und Niche-Interest-Kategorie. Und die finden da irgendwie so zusammen. Ja, und bringen, ich würde sagen, ist halt eine Mischung aus Funk und Trap mit dem dazugehörigen Rap. Also wahrscheinlich mehr Funk auf Producer-Seite von Soudière und dann halt, ja, Trap-lastiger Rap irgendwie von Wi-Fi God, und es findet alles auf eine lustige, dope Weise zusammen, die für mich einfach größtenteils sehr, sehr unterhaltsam ist. Also es sind erstens wieder super geile Samples und es ist aber auch einfach sehr viel Spaß, also sehr locker halt einfach.
Ja, ja, genau.
Hat einfach auch Fun, so Fun auf neuen Tracks halt einfach so, geht sehr, sehr gut voran.
Ja. Kann ich auch gar nicht viel mehr dazu sagen. War aber ein schöner Kontrast auch nochmal zu dem anderen Album, was du reingepackt hattest, das, ja, Notorious Dump Legends Volume 2 von Mac Homie.
Ja, Mac Homie, Alter. Ja, auch er sehr, natürlich.
Sehr dreamy irgendwie, sehr, sehr chillig so vom Sound.
Auf jeden Fall, ne? Auch wieder, also für Hip-Hop total instrumental angehaucht. Da ist ja fast mehr vom originalen Sample-Gedanken drin, als dass du noch mit klassischen Hip-Hop-Drums irgendwie nachgeholfen wurde, zumindest auf den Tracks teilweise, die ich mit draufgenommen habe, auf die Playlist. Ja, vor allem, also ich glaube, Cold Milk oder Wellness Cheeks, ich weiß gar nicht mehr, welche von den beiden was war, aber das ist im Endeffekt, hat ein bisschen was von Krautrock einfach noch, also ja, lässt sich alles schwer einordnen. McCommy ist auf jeden Fall absolute Hip-Hop-Legende auch, ist auch Videoproduzent, ist auch Audioproduzent, als amerikanisch-haitianer ist halt auch irgendwie so ins politisch-aktivistische dabei, um seine Heimat mit seiner Musik zu unterstützen. Gibt, glaube ich, auch sehr viele Einnahmen von den etlichen Alben und Mixtape-Projekten, die er bereits rausgehauen hat, tatsächlich dorthin, um sozusagen Aufbauarbeit zu unterstützen und so weiter.
Richtig.
Ja, genau. Also hatte mit seinem 2021-Album Pray for Haiti, genau, ich glaube, da ist er so auf die allergrößte Bildfläche gelangt, weil es halt
ja,
so ein halber Instant Classic geworden ist, wo Westside Gunn noch mit produziert hat. Ja, also halt einer, der in sehr vielen künstlerischen Aspekten irgendwo aktiv ist und irgendwo mitmischt. Einfach ein Mann von vielen Fähigkeiten. Ich finde, genauso vielfältig klingt halt auch das, was er dann irgendwie mit seinen Alben und Mixtape-Projekten macht. Deswegen hat mich das hier wieder total mitgenommen. Kam aber übrigens auch erst vor 3 Tagen. Also ich habe es jetzt, glaube ich, 2-mal gehört. Kann dementsprechend noch gar nicht so viel inhaltlich sagen, worum sich das alles dreht. So tief bin ich noch nicht reingegangen, aber ja. Total coole Sounds.
Wir sind einfach heute der sehr aktuelle Stammtisch, der ganz frische Empfehlungen raushaut.
Ja. Muss man auch mal machen.
Genau.
Ja, aber kann ich auf jeden Fall nur absolut empfehlen. Also ist halt, also bei dem Künstler sollte man sich eigentlich eh jedes Album, und er bringt wirklich viele raus, sehr regelmäßig, sollte man sich eigentlich jedes einfach wenigstens einmal geben, um zu checken, ob es einem gefällt. Jo.
Sehr gut.
Voll.
Dann lass uns doch noch zwei vielleicht als Honorable Mentions besprechen. Ich habe den Song Smoke von Ramsey mit draufgehauen.
Hat mir gut gefallen.
Oder? Der so vom Sound her wieder so ein bisschen an den Feature-Song auch mit Gianni, den wir hier schon so gefeiert haben, den runter.
Muss ich auch voll dran denken, ja. Ich meine, auch das, ne, ist ja alles hessisch-frankfurterische Bubble, und genau, die hängen ja auch alle irgendwie zusammen.
Ja. Und Ramsey wird Support Act sein bei der Oji Kimo Tour, ich glaube bei den meisten Stops. Und
war die nicht schon? Er spielt noch eine oder so, ne?
Oder läuft jetzt gerade noch. Also in Berlin ist sie auf jeden Fall.
Stimmt, das kommt noch,
ne? Ist jetzt bald, ne? Mitte April, glaube ich. Ja, wir haben auch einige Leute vom Stammtisch haben auch Tickets. Also wenn du noch keins hast, überleg dir, ob du diese Eskalase dir vielleicht auch noch geben willst.
Maybe, aber ich kann eh nicht eskalieren. Wenn ich jetzt am Freitag aufs Konzert gehe, ich werde extra, ich kann theoretisch, sorry, jetzt will ich nochmal out of context, aber so, ich habe ja noch eine Schiene um mein Bein, die ich zumindest, eine bewegliche, die ich halt immer tragen muss, wenigstens wenn ich rausgehe, auch für Treppen und so weiter. Also ja, für alles, was außerhalb der Wohnung passiert. Und die muss ich theoretisch noch bis diese Woche Donnerstag tragen, dann kann ich die abmachen. Am Freitag ist das Konzert. Als ob ich da ohne die verkackte Schiene hingehe, weil die verhindert halt richtig, dass mein Bein so wackelig wird und nach links und rechts rausgeht. Da ist die halt relativ fest eingestellt. Deswegen, ja, Konzerterlebnisse wären für mich noch eine ganz vorsichtige Angelegenheit. Und bis ich wieder in Moshpit reingehe, dauert mindestens bis zum Splash, sag ich mal so.
Ja, ja. Ich denke auch, das hört sich sehr vernünftig an. Ja. Wir werden deine Stützen spielen.
Ja.
Dass du da safe bist. Genau, und du hast ja auch noch was ganz Verrücktes mit draufgehauen. Is you ready? Is you ready for that money boy?
Fand ich einfach, allein, dass ich überhaupt dazu gekommen bin, dass ich mir den Song angehört habe, also dass ich durch die Releases gegangen bin und dachte, okay, neuer Money Boy Track, höre ich mal rein, ist eigentlich schon absurd. Andererseits ist der Track absurder und halt so gut absurd, dass ich ihn mit auf die Playlist genommen habe. Also was soll man dazu noch sagen? Startet rein mit einem Sample von, wie heißt denn die Band jetzt, vor 10, 12 Jahren diesen Mega-Hit hatte? Ich habe ihn auch gerade nicht mehr im Kopf.
Somebody That I Used To Know.
Ja, genau.
Da siehst du, das ist halt One-Hit-Wonder. Ne? So,
na, die Band kennt nicht man. Unbedingt. Warte. Didn't ah, Gott, je. Ja, okay, ist doch One-Hit-Wonder eigentlich, ja. Also ja, Gott, je. Ich heiß, wird wahrscheinlich auch noch falsch ausgesprochen, aber GOTYE. Ja, 2011 kam dieser Track raus.
Ja, da kann man 12 Jahre später einfach mal das ganze Sample schneller machen, Trap-Drums drunter legen und dann glow up.
Tja, das ist wirklich krass. Mit einer neuseeländischen Künstlerin. Wow, allein beim Googlen, also Platin-Status in Australien 17 Mal.
Okay, aber für Platin-Status in Australien musst du, glaube ich, auch nicht so viel verkaufen, oder?
Musst nicht so viele Einheiten absetzen. Musst aber auch bedenken, das war immer noch, es gab schon Streaming, aber es war vor der großen Streaming-Zeit. Das heißt, da wird viel digitaler Download wahrscheinlich gewesen sein, aber da werden auch etliche physische Einheiten noch umgesetzt worden sein auf so Maxi-Single-CDs einfach.
Viele tausend, wenn nicht sogar Millionen Leute haben irgendwo die Single-CD von diesem Song rumstehen. Ach,
ja, und wie du meinst, ne, 12 Jahre später auf einem Moneyboy-Track reingesampelt, der halt auch, ist halt ein Drill-Track, einfach so, es ist einfach so absurd, für mich einfach ein lustiges Ding. Und auch Moneyboy, ne, mit seinen ganzen Sachen, wie er auch sonst redet, wie viele englische Lines der unterbringt, und du hörst halt 1:1, wo er sich inspirieren lässt. Und das ist, also mittlerweile übersetzt er die Sachen nicht mehr mal alle. Er nimmt einfach die englischen Phrasen einfach komplett mit rein in seine deutschen Parts. Es ist extrem unterhalten, es ist aber auch nicht schlecht gerappt und so weiter. Es ist halt einfach, klingt lustig, dope und so ein bisschen überdreht. Ja.
Ja, genau.
Und also ich finde, das ist fast noch das Beste, was du zurzeit dann irgendwie aus Drill machen kannst, weil also Leute, die halt, das können die gerne machen und so weiter, aber gerade in Deutschland, die halt Drill auf Ernst nehmen und ihn so umsetzen, wie er irgendwie mal entstanden, also beziehungsweise wenigstens so in den letzten Jahren in England genutzt wurde. Es ist halt nämlich gerade für Straßenrap irgendwie das Untergenre von Hip-Hop war. Das ist, kaufe ich halt in Deutschland hier auch keinem mehr so richtig ab. Dann halt lieber so einen spaßigen Moneyboy-Track draus machen, der diese hin und her schwingenden Bässe einfach auf diese Art und Weise nutzt, ohne mir da jetzt irgendwie noch, weiß nicht, Waffengewalt mit deutschen Lyrics verkaufen zu wollen. Ja.
Und ich glaube, die ein oder andere reale Zeile war sogar auch so halb drin, oder? Hat er nicht irgendwas auch dann auch von seinem Kind erzählt und so?
Ernsthaft? Das habe ich überhört.
Also kann natürlich auch sein, dass er da vollkommen überdreht und wild rumspielt, aber ich meine irgendwie so eine Zeile von wegen, dass seine Mama cried, weil sie ihren Enkel oder ihre Enkelin im Arm hat oder irgendwie sowas. Nee, vielleicht.
Damn, Son, muss ich noch mal reingehen.
Ja, vielleicht aber auch nur irgendeine Floskel aus irgendeinem Ami-Track, die ich nicht kenne.
Ja, so genau bin ich in die Lyrics wirklich nicht reingegangen. Das Sample fand ich schon absurd genug einfach. Ja.
Ich glaube, ich habe ihn zweimal gehört und das ist so halb hängen geblieben. Aber ja, hat Spaß gemacht.
Ja. Gut, für alle auf jeden Fall, die genau in die Lyrics reingehen wollen, ist natürlich alle Songs, die wir besprochen haben, auch von den ganzen Alben, die wir jetzt hatten, findet ihr natürlich auf unserer Playlist, die erstens in den Shownotes verlinkt ist und ansonsten auch einfach Rapstammtisch, die offizielle Playlist zum Podcast heißt.
Easy.
Easy zu finden auf Spotify. Nicht auf Apple Music, weil wir sind zu faul, das auf mehreren Streamingdiensten zu machen. Das muss man uns auch mal lassen.
Das ist schon okay. Auch. Ja, das ist in Ordnung. Ja, David, abschließend müssen wir noch über etwas sprechen, was mich gestern, als du uns beiden die Nachricht geschickt hast, so richtig einmal kurz aus der Bahn geworfen hat.
Ja, ging mir ähnlich.
Ich habe heute noch mal einen Tweet von Psasa gelesen, der das so ein bisschen so zusammengefasst hat. Hä, ich habe diesen Menschen nicht persönlich gekannt. Ich habe nie Musik mit dem gemacht und trotzdem berührt mich das irgendwie auf so eine krasse Art und Weise, dass Lord Folter gestorben ist. Vielleicht weil ähnlich alt. Er heißt Julian und ist mit 31 Jahren nach einem Hirntumor, ne?
Ja, genau.
Gestorben, die er jetzt irgendwie ein Jahr lang diagnostiziert bekommen hatte.
Ich glaube sogar schon länger, aber ist auch Details eigentlich auch egal. Aber ja. Ja, gestern genau wurde es dann öffentlich bekannt und auch quasi auf seinen offiziellen Kanälen Social Media die Nachricht bekannt gegeben, dass er am 17. Februar schon verstorben ist. Mhm. Also ein bisschen wie du meinst, also er war ja auch, er ist ja total offen immer schon mit seiner Erkrankung umgegangen. Das war ja auch in den letzten Monaten, im letzten Jahr immer schon auch Teil. Also ich habe, glaube ich, das meiste, wenn ich jetzt nicht Musik von ihm gehört habe, dann über Insta verfolgt, aber von der OP weg mit der riesigen Narbe am Kopf zu den Bildern, wo er dann eben ohne Haare unterwegs war und so weiter, und das irgendwie so rausgestochen hat, war es irgendwie immer, man wusste dann, dass es so war. Und ich glaube auch, als er das erste Mal bekannt gegeben hatte, dass er die Krankheit hat, war die Anteilnahme auch, wenn ich mich richtig erinnere, einfach riesig groß. Und er hat dann auch selber noch so geschrieben, wie ganz komisch das ist, dass dann auf einmal, wenn er darüber einen Insta-Post macht, dass es irgendwie viel mehr Likes kriegt, als wenn er jetzt in der nächsten Woche seine neue Musik shared, weil halt diese Social Media Algorithmen so auf das Krasse ausgerichtet sind, auch irgendwie auf menschliches Leid ausgerichtet sind. Daran kann ich mich irgendwie noch erinnern, dass er das selber nochmal so reflektiert hatte, wie komisch das für ihn war, wie viele Reaktionen es darauf gab. Aber für mich war es halt auch wirklich so, vor allem da jetzt auch natürlich, wir haben ja vor ein paar Folgen auch nochmal über neue Musik von ihm geredet, die rauskam und so weiter. Ich wusste um diese Erkrankung, aber irgendwie hat es schon an Aktualität verloren. Es war so normal, aber er hat ja weitergelebt. Es sah ja alles erstmal gut aus. Deswegen hat mich das, wie du meinst, auch bei dir, so war es, hat mich völlig voll rausgehauen gestern, weil ich da irgendwie null mit gerechnet habe einfach.
Und so kryptisch und schwierig zugänglich seine Texte vielleicht auch manchmal waren. Also gerade das Album, was er als letztes rausgebracht hat, was Ende 2020 rauskam, das 1992 Album, hat mich auf so vielen verschiedenen Ebenen mit so vielen verschiedenen Punkten irgendwie berührt, und er hat so krasse Worte einfach teilweise für Dinge gefunden, die, glaube ich, ganz viele Menschen, die vielleicht auch ähnlich wie Ansu viel, viel über sich selbst nachdenken und reflektieren, krass nachvollziehen können. Wo du immer wieder auch so den Kampf, diese Sehnsucht nach einem inneren Frieden und sowas rausgehört hast und so. Und ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach sehr, oder ich bin sehr groß, sehr fest davon überzeugt, dass er jetzt irgendwie seinen Frieden gefunden hat, dass was auch immer irgendwie nach dem Tod kommt, dass es jetzt irgendwie gut ist, aber ich hätte gerne, glaube ich, noch viel, viel mehr Musik von ihm gehabt, weil die einfach auch so viel begleiten, unterstützen kann, glaube ich, bei Menschen, denen es ähnlich geht und so. Ist ganz, ganz seltsames Gefühl irgendwie.
Ja, aber ich glaube, das ist auch, das ist halt gleichzeitig das Klischee, aber natürlich finde ich auch immer das Allerwahrste überhaupt bei musikalischen KünstlerInnen, sowas bleibt, ist halt einfach die Musik, und die werden wir halt auch einfach immer haben. Und also für mich ist immer klar, daraus, wenn man daraus überhaupt noch was ziehen möchte, wenn dann kann man es daraus ziehen, finde ich. Damit kann man auch die Erinnerung, finde ich, am allerlebendigsten halten. Das ist für mich auch der beste Weg, irgendwie damit umzugehen, wenn es jetzt um halt einfach Personen des öffentlichen Lebens, KünstlerInnen geht und so weiter. Und ja, ne, wie du schon meinst, also Lord Folter auch über Jahre immer schon so einer gewesen, der irgendwie persönliche Struggles so unglaublich packend und greifbar einfach formuliert hat, sodass man mit ihm mitfühlen konnte, aber auch ganz, ganz viel eigene Kraft immer schon daraus ziehen konnte. Und ich glaube, ich habe gestern nochmal, da war ich aber schon, ich war ein bisschen angetrunken auf jeden Fall schon, aber ich habe mir gestern auch nochmal das 1992 Day Album angehört, aber da ist mir auch schon aufgefallen, ich glaube, ganz viele Lines von ihm werden jetzt auch nochmal, oder auch so Themen, mit denen er sich auseinandergesetzt hat, werden jetzt auch nochmal in einem anderen Licht, glaube ich, wird mir jetzt nochmal ein bisschen anders wahrnehmen, vielleicht jetzt, wo er gestorben ist, und wird man vielleicht dann auch nochmal anders interpretieren können und so weiter, aber er hat sich auch auch in seiner Musik in den letzten Jahren häufiger schon auch mit dem Tod auseinandergesetzt. Mhm. Ne? In der Hinsicht ja. ist es jetzt nichts komplett Überraschendes oder so, dass man sagen kann, dass er, dass das nie irgendwie schon Teil davon gewesen wäre, so dieses Vergängliche und was man irgendwie dieser Sinn im Leben sozusagen, was man mit der Zeit, die man hat, macht und so weiter, das hat mhm. immer schon eine Rolle gespielt. Und ich glaube, ja, wenn man, also ging mir gestern halt schon ein bisschen so, aber ich glaube, das wird auch noch krasser werden, wenn ich mich jetzt irgendwann, wenn ich die Zeit halt nochmal finde, vielleicht einfach nochmal tiefer reinzugehen. Ich glaube, da wird man noch, ja, kann man einfach viel draus ziehen und ja, sich dann ja. irgendwie daran trotzdem noch erfreuen, so traurig die ganze Lage an sich auch sein mag und noch irgendwie, ja, im besten Sinne Positives daraus schöpfen, dass er ja uns mit seiner Musik so krass bereichert hat und uns da so viel gegeben hat.
Ja.
Ich weiß noch, das mach du.
Wir haben vorhin über verdichtete Kunst, ne, Essenzen irgendwie so einfangen und deswegen vielleicht auch so greifbar sein, gesprochen. Und du hast den Song Kinderlied von dem Album nochmal drauf gemacht. Und den fand ich damals schon so heftig irgendwie, weil der so viele krasse Sprünge hat, rap-technisch aber auch einfach geil geflowt ist. So, und da sind ja dann zum Beispiel auch diese Zeilen mit drauf, und dann frisst dir der Krebs deine Haare vom Kopf. Geht nochmal so krass irgendwie auf so ein inneres Kind auch irgendwie ein. Ach, das ist, ja, das wird auf jeden Fall ein Musikkatalog sein, aus dem man unendlich viel rausziehen kann, wenn man sich immer weiter da reinstürzt und immer weiter entfaltet, was er da so reingepackt hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, dass dieses 1992-Day-Album hat mich halt auch voll gecatcht, als es schon rausgekommen ist. Und ich weiß noch, es war eins, nachdem ich halt das Solo-Juice-Ding übernommen hatte, es war einer der ersten drei Texte oder so, die ich halt geschrieben habe als Review damals. Und ich weiß, die Reaktionen waren so, ich habe das, glaube ich, als Album der Woche dann einfach besprochen.
Ja.
Das ist auch eine Kategorie, die ich nicht sehr lange fortgeführt habe, aber genau. Weiß auf jeden Fall noch, diese Reaktionen so waren, okay, hier, Juice nimmt dort voll, das Album der Woche, krasse Choice. Aber ich weiß auch noch, ich habe mir den Text nicht nochmal extra durchgelesen. Ich weiß aber auch noch, dass ich, also würde ich halt heute nicht nochmal so schreiben, ich habe das natürlich positiv besprochen und so weiter, also weiß ich halt noch so richtig, das ist halt eine Review, wie ich sie heute nicht mehr schreiben würde, da habe ich mich noch an irgendwie Punkten aufgehangen, dass die neuen Songs jetzt irgendwie ultra oft aufgerufen worden, noch irgendwie herbei fantasiert, dass es für Lord Folter jetzt vielleicht doch irgendwie ein Durchbruch zu mehr Hörerin ist oder sowas. Und jetzt so im Nachhinein, das spielt halt, also nicht nur jetzt mit dem Tod, aber ne, das spielt halt einfach absolut überhaupt keine Rolle, wie viele Leute das erreicht. Das Album ist halt einfach, inhaltlich gibt es halt so unglaublich viel mehr, also was ist einfach viel wichtiger sozusagen. Inhaltlich ist es halt einfach so unglaublich stark und so aufgeladen mit fantastischen Perspektiven, die ja sehr tiefgehende Gedanken einfach, wie du schon meinst, teilweise in den dopesten Flows mit umsetzen. Ja. Ich glaube, ich finde jetzt auch keine viel, viel besseren Worte.
Ich finde, das waren ganz großartige Worte. Und auch wenn sie ihnen nie ganz gerecht werden können, das war mir trotzdem auch nochmal wichtig. Und ich finde es schön, dass wir trotzdem auch nochmal ein bisschen über ihn hier gequatscht haben. Genau, und vielleicht, falls irgendjemand, der hier zuhört, das noch nicht kennen sollte, dann auf jeden Fall allergrößte Empfehlung, hört das.
Ja. In Gedenken an Lord Folter, und ich denke, damit werden wir einfach die Episode für heute schließen.
Ja, Mann, genau. Können wir ihm ja so ein bisschen vielleicht widmen.
Ja, danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Melden uns vielleicht dann irgendwann auch mal wieder in klassischer Dreierkombination zurück. We'll see.
Ich bin zuversichtlich.
Ja, ich auch. Bis dahin, gehabt euch wohl. Lasst euch gut gehen. Ciao.
Rest in peace, Lord Folter.